Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 33 der Apfelnerds.
Guten Abend.
Hallo zusammen.
Ja, und wir wurden, beziehungsweise wir haben uns reich beschenkt. Wir wurden alle fleißig beliefert.
Geschenke.
Genau, Geschenke.
Neue iPhones, ja.
Ja, endlich.
Und also, Ports.
Daniel hatte das Vergnügen ja schon recht lange, zumindest in unserem Zeitgefühl. Wir mussten ja tragischerweise doch sehr lange warten, aber hier ist es. Jetzt ist das leider hier in der Aufzeichnung auch nicht so blau, weil ich das Licht jetzt nicht dafür habe. ist nämlich meine erste Aussage dazu. Dummerweise, wie gesagt, sieht man das hier jetzt nicht so schön. Und zwar, es ist viel blauer als gedacht. Also ich hatte mir das ja im Store angeguckt und es war leider überhaupt nicht blau. Also nicht überhaupt nicht, aber nicht so stark blau, wie ich das eigentlich gedacht habe.
Nicht so betrunken.
Ja, genau, nicht so betrunken. Vielleicht war ich dafür, wer weiß. Auf den Fotos aber aus dem Store wiederum war es doch sehr blau. Also es war ein bisschen komisch. Ja, und das vermute ich jetzt mal, lag auch ein bisschen an dem extrem weißen Licht, was Apple ja immer hat. Vielleicht. Also hier zu Hause wirkt es auf jeden Fall viel, viel blauer. Also als ich es ausgepackt habe, habe ich gedacht, krass. Also das, doch, das ist blau.
Mhm, ja.
Das hat mir super gefallen. Also eine tolle Farbe. Ich bereue überhaupt nicht, die gekauft zu haben. Ich bin total zufrieden. Hervorragend.
Super.
Sehr schön.
Also ich habe mich sehr gefreut, natürlich auch als der nette UPS-Mann mir das gebracht hat und habe an dem Tag ja noch auf dich gewartet, Daniel, mit dem Auspacken. Und,
ja, Dankeschön.
Ja, gerne. Also. bei mir war das so ein bisschen die ganze Last, also der ganze Stress, es könnte ja vielleicht doch nicht mehr kommen, ist in dem Moment abgefallen und ich hatte den ganzen Tag schon nichts gegessen, dass ich dann sowieso erstmal was essen musste, um meinen Körper mal beizukriegen. Und da habe ich gedacht, okay, es ist jetzt da, jetzt kannst du dich ein bisschen beruhigen. Da habe ich erstmal was gegessen und dann noch einen Moment gewartet, bis Daniel zu Hause war. Und dann haben wir es gemeinsam ausgepackt und ja, also wirklich, das Blau gefällt mir super. Ich bin total zufrieden und ja, auch das Display, also das ist Wahnsinn. Also es ist ja wirklich jetzt quasi rahmenlos, weil der Rahmen einfach schmaler geworden ist. Das ist wirklich beeindruckend. Die Verarbeitung ist unglaublich. Du hast quasi keine Kanten.
Ja. Wo du gerade vom Display sprichst, hast du das mal verglichen? Du hast ja auch das Max noch im Einsatz, ne?
Ja.
Vorher. Hast du das mal verglichen? Ist das dann jetzt auch quasi gleich groß?
Ja.
Oder hat sich das dann?
Also es ist in meinen Augen quasi gleich groß. Also ich könnte es ja jetzt mal nebeneinander halten. Muss ich halt einen aber aus der Hülle nehmen, damit er doch halbwegs fair ist hier. Und ich gucke mal, ja. Also das sind jetzt beide, ne?
Ja. Also. Und die sind so ein bisschen höher, ne? Also das Neue ist ein bisschen höher.
Ja,
aber also, von der Breite gleich.
Genau, also das tut sich nichts. Das ist eigentlich völlig egal. Und auch von der Handhabe her, also ich müsste jetzt überlegen, welche schwerer ist. Ich würde vielleicht sagen, das 12er ist ein bisschen schwerer.
Gefühlt ist das 12er ein bisschen schwerer, würde ich sagen.
Aber auch, und das ist dann klar beim Auspacken gar nicht aufgefallen, aber wenn man sie mal nebeneinander hat, dann ist das schon ein Riesenunterschied, und zwar diese Kamerabumps, ne?
Sieht man bei deinem Licht schlecht.
Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied.
So, ne? Also die sind schon extrem, also der ist schon extrem groß beim Max. Aber es fällt nicht wirklich auf, weil es ist ja ein Riesengerät. Ich meine, das wusste ich vorher, ne? Ich kenne ja die Max-Produkte. So ist es ja nicht, war ja nicht überrascht. Das fällt aber nicht wirklich auf. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, was ist denn das für ein Riesenklumpen da hinten dran? Ja, es ist dicke. Also ich meine auch, es guckt mehr raus. Ja, deutlich. Also die Kameras, wenn man jetzt mal hier guckt, wie hoch die rausgucken, ne? Und dann dagegen das hier nimmt.
Oh ja, das ist schon ein ganzes Eckchen mehr, würde ich sagen.
Das ist ein Riesenunterschied. Also es ist ja auch ein ganz neues Kameramodul und bla bla bla, hatten wir schon alles besprochen. Es ist, aber es ist nicht merklich. Also ich benutze das Ding jetzt ohne Hülle, habe ich ja mit all meinen Geräten in letzter Zeit immer gemacht. Ich merke da keinen Unterschied in der Hosentasche von der Größe her, von irgendwas. Also das stört mich nicht, als sowieso Max-Benutzer, muss man ja immer dabei sagen. Allerdings merke ich jetzt auch nicht, dass das Display merklich größer geworden ist, ne, beim Bedienen oder sowas. Aber ich merke halt, es ist randloser. Dieses Randlosere nimmt man schon wahr. Auf jeden Fall. Die neue Form ist toll. Ich liebe sie, diese eckigen Kanten wieder. Also ich finde es großartig. Dieser eckige Stainless-Steel-Rahmen ist toll. Also der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ja, also allgemein die Haptik ist wie immer bei den iPhones wirklich, ja, Premium. Erste Sahne, es ist eine unglaublich haargenaue Verarbeitung. Ich bin ja echt einer, der da immer sehr pingelig ist, wenn irgendwo Kanten im Grat ist, weil das Glas nicht ordentlich eingefasst ist oder sowas. Ne? Also wenn man jetzt mal hier bei der, das ist jetzt die Display-Seite vom iPhone, ne? Wenn man jetzt hier mal einfach über die Kante geht, da ist nichts. Das ist absolut perfekt. Ne? Und das ist gar nicht mal so einfach, genauso wie hier dieser Kamerabuckel, das ist unglaublich gut gemacht, das ist eine tolle, tolle Verarbeitung, die ich natürlich auch erwarte bei so einem teuren Gerät, keine Frage, was aber noch lange nicht heißt, dass sie auch geliefert wird, also nur weil ich das erwarte, ist ja immer noch nicht geliefert, aber ich bin unglaublich begeistert von der Qualität, das kann ich ganz klar so sagen. Die Akkulaufzeit ist super, ja, also, aber es war sie auch vorher schon, also ich war auch mit dem 11 Pro Max sehr zufrieden.
Wie kommst du so über den Tag?
Ja, über den Tag, ich habe jetzt noch und ich habe heute schon ein paar Mal telefoniert, ich habe noch 47%.
Auch so die Hälfte, ja.
Also
es wird noch ein bisschen zunehmen, erfahrungsgemäß, so war es bei mir am Anfang ja auch. Desto mehr Apps du laufen hast mit Hintergrund-Updates und sowas, das erhöht sich dann noch ein bisschen. Ja, aber im Allgemeinen macht es immer noch einen sehr guten Stand. Also ich bin jetzt hier auch in extremeren Nutzungssituationen eigentlich noch nie in die Akkuwarnung reingekommen, seitdem ich jetzt das 12 Pro benutze. Ich bin jetzt nicht viel unterwegs gewesen, aber wenn ich jetzt viel unterwegs wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch im Auto dann aufladen und in dem Sinne wäre es dann auch wieder egal.
Ja gut, es kommt immer drauf an, also ja, ich war jetzt auch mit dem Gerät noch nicht im Büro, sprich mal im Mobilfunk groß viel unterwegs, aber wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt noch 47%, da müsste ja schon eine Menge passieren, dass das Ding abends auf null ist, beziehungsweise, dass ich das so runterkriege, dass ich nachladen muss über den Tag, ne? Das sehe ich jetzt nicht, mache ich mir auch keine Sorgen, also die Akkulaufzeit ist für mich super, also bin ich sehr zufrieden, ganz klar. Ja,
sehr schön. Ist immer gut, wenn ein bisschen Headroom ist, ne? Also ein bisschen Luft nach oben, sodass man also gut durch den Tag kommen kann, wenn jetzt keine besonderen Fälle sind. Ansonsten kann man halt eben mal aufladen. Mein Gott, man hat jetzt den MagSafe Book und hat seine allgemein seine Keycharger in der Gegend rumfliegen und sowieso seine Kabel irgendwie im Auto und so. Ist ja jetzt auch nicht das Problem, dass man nicht mal aufladen könnte. Ne? Im Gegenteil, ich habe jetzt extra nicht aufgeladen, um zu gucken,
genau.
Weit ich komme.
Ganz im Ernst, kannst du auch überall laden. Also alle, die ich kenne, haben ein iPhone, wo ich hingehe. Laden kannst du an jeder Stelle, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo mitten in Köln stehst. Wann machst du das?
Da kannst du laden.
Stimmt, da gibt es ja auch so Ladeschränke, sag ich jetzt mal auch. Und also alles kein Problem. Was mir gerade einfällt, wo ich den größeren Kamerabam tatsächlich merke, ist, wenn ich abends auf meinem G-Charger lade. Aha, weil ich den viel öfters auf dem G-Charger mit ablege. Also das ist so eine Matte, die so quer ist, wo du zwei Geräte hinlegen kannst. Und wenn ich das natürlich da nicht hoch genug lege, weil der Bump ja deutlich größer ist, dann merke ich immer, wie das Ding aufliegt. Ne? Da habe ich das schon gemerkt, wird sich aber ablösen irgendwann, weil irgendwann ja Belkin dieses MagSafe-Ladeding fertig haben wird und ich ja immer noch damit liebäugel, das Teil dann zu kaufen und meine Ladematte adieu zu sagen, weil, MagSafe doch ein bisschen angenehmer ist. Wenn wir jetzt gerade bei MagSafe sind, ziehen wir das auch vor. Ich habe MagSafe zweimal zum Laden ausprobiert auch. Ich habe ja den Puck und auch das Netzteil. Das hält wie Kacke. Ne? Klar, wenn du so am Kabel abziehst, quasi so wegknickst.
Das musst du jetzt vielleicht mal kurz erklären, ob du das gut oder schlecht findest.
Ach so, etwas ja, stimmt. Hält. Also, also wir haben, man, ich kenne das aus der Familie, wenn man das klebt wie Kacke. Also,
echt?
Ja, so als Sprichwort, also dann klebt es gut. So.
Okay.
Und
okay.
Wie Scheiße am Schuh, die kriegst du ja auch nicht mehr ab.
Ah, okay, ja, so, mir so fehlte als, das Sprichwort dazu.
Genau, ne? Und genauso ist das bei MagSafe auch. Also wenn der einmal dran ist, ist er dran. Ja, ich würde mein iPhone jetzt nicht wie so ein Lasso rumschleudern damit, dafür ist er halt auch nicht gemacht. Aber für, ich hänge das Ding irgendwo auf oder sonst was, bin ich immer noch der Meinung, hält das super. Mit der Positionierung blind habe ich immer noch bei meinem Max manchmal ein bisschen was, wo ich dann nicht sofort treffe, wo ich dann nochmal, also ich muss einfach ein bisschen bewegen muss, bis er Schnapp macht.
Ja.
Aber wie gesagt, er macht immerhin Schnapp, das hast du halt bei G nicht und genau das ist ja immer mein Problem, ja. Dass er dann morgens sagt so, ich habe nur 20%, wo ich mir denke, was? Du hast 8 Stunden geladen und ja, das ist dann ein bisschen, also das ist deutlich besser. Was ein bisschen, ja, was aufgefallen ist, es wird sehr warm. Also es wird wirklich sehr warm beim Laden. Mhm. Bei mir. Also es wird, also schon nicht zu sagen heiß.
Ja, kann ich nur bestätigen. Das ist bei meinem auch so.
Ja, das ist bei allen so. Das sind halt eben die 25% Abhitze. Ne? Und das sind nur 25% bei dem System jetzt.
Ja, ja. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man es nicht auf dem Schoß tun könnte oder dass man sich verbrennt, um Gottes Willen. Auch nicht, dass das ein Brandgerät, bevor jetzt irgendwer da was an die Wand malt noch. Das wird nicht
passieren. Nee, das drosselt ja auch. Ne?
Ja, ja.
Das wurde ja berichtet, dass
es eben dann runtergeht. Aber es wird halt warm. Punkt.
Ja.
Also ein iPhone, was rechnet, wird deutlich wärmer noch.
Ja, genau.
Aber fürs normale Kabelladen oder 5 Watt G-Charging wird es warm. Im Gegensatz dazu. Ne? Zumal, weil ja auch der Puck hinten aus Aluminium ist. Ich habe ihn jetzt doch hier liegen. Und jetzt habe ich mein iPad hier abgerissen. So. Weil er ja auch hier hinten aus Aluminium ist und dadurch natürlich die Hitze super leitet nach hinten raus. Jo. Was auch so mit Sicherheit beabsichtigt ist.
Genau.
Ne? Mhm. Also das als Kühlelement. Also das klappt wirklich super. Ist ja gerade auch eingesteckt. Nee, das ist er jetzt mal nicht. Unvorbereitet. Und ne, aber zack, okay, das war es natürlich super. Aber wenn man jetzt hier.
Ja, ne, also die jetzt, das ist wahrscheinlich dem größeren Gerät geschuldet, dass das ein bisschen schwieriger zu zählen.
Ja, es ist halt, ne? wenn du natürlich jetzt hier so ein bisschen zu weit oben machst, dann hält er halt auch schon, aber nicht. Ja, jetzt ist er natürlich direkt eingeschnappt. Also, wie man sieht, das hält schon. Ne? Und wenn der jetzt einmal dran ist.
Ja, aber es gibt halt eben so Bewegungen, die man sich angewöhnen kann, mit denen das funktioniert. Also du bewegst das so linear, so von einer Seite so über den Puck, bis es Schnapp macht. Also wenn er lose liegt, dann schnappt er ja dann spürbar fest irgendwann. Wenn er fest montiert ist, dann ist es nicht ganz so eindeutig. Ne? Dann musst du spüren, wie das Telefon angezogen wird. Aber das geht wahrscheinlich auch. Mit ein bisschen Übung sollte man das, glaube ich, ganz gut rausbekommen.
Ja, also das nochmal, der Vorteil gegenüber G-Charging ist riesig. Du weißt, das Ding lädt und ich bin schon ein Fan davon und MagSafe wird bei mir mehr Einzug erhalten mit der Zeit, wenn mehr Hardware, Zubehör verfügbar ist, wird das bei mir schon mehr genutzt werden. Ja, ansonsten Lieder habe ich auch ein bisschen getestet, also ein bisschen mit AR rumgespielt und dann ja geguckt, wie sich das so verhält. Ich bin schwer begeistert. Ich habe mal so zum Beispiel einen HomePod Mini, wo wir auch noch gleich zu kommen werden später, mal neben den echten gestellt, um einfach mal auch zu sehen, wie gut das klappt. Und ich kann nur sagen, es klappt super. Genauso wie Kanten ausmessen hier im Raum, erkennt er ja dann sofort die Kanten und sowas. Ne? Also das klappt ganz toll, nicht immer Zentimeter genau, also zumindest hat er mich. Ich habe mal diese Personenmessgröße ausprobiert. Da war er immer so 3 Zentimeter zu klein, hat er die Leute meist gemessen. Aber geschenkt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja,
also so. An sich, es geht A viel schneller. Das war oft immer bei AR bei mir so ein Thema, wo du immer das iPhone so wedeln musstest, ne, bis er dann mal irgendwann gesagt hat, jopp, das fällt weg, das ist großartig. auch da kommt noch viel mit Sicherheit und interessante Dinge, aber an sich wollte ich das wenigstens mal kurz erwähnen. Ja, zum Kameramodul kann ich nicht besonders viel sagen, weil ich da jetzt nicht der Freak bin. Es ist toll, macht tolle Fotos.
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du Fotos gemacht?
Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht, aber.
Achso, du warst ja nicht draußen.
Ja, wir sollen noch zu Hause bleiben. Und nein, aber es werden noch welche kommen. Also ich werde noch mehr machen. Aber ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Es sind halt gute Fotos, aber jetzt ist ja der interessante Vergleich zum 12er. Da gibt es deutlich bessere Experten, die das auf YouTube schon analysiert haben. Da kann ich immer nur darauf hinweisen, guckt euch die Leute an, die A, ein bisschen Ahnung davon haben und B, das ordentlich differenzieren. Denn es gibt den einen, der total sagt, das ist völliger Blödsinn, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Was ich schon mal von vornherein sagen kann, das stimmt nicht. Das macht schon einen Unterschied. Aber man muss ihn A sehen und B, die auf die Situation kommt es halt an. Ne? Also beim normalen Tageslichtfoto ist das wirklich egal. Aber wenn es halt in die Dämmerung geht, macht das Max halt gerade, was Video angeht, einen deutlich besseren Schnitt. Das ist halt so. Aber wie gesagt, aber auch immer nur in so Extremsituationen, da merkt man das halt, das zeigen die Leute auch. Es ist halt, sollte nicht der einzige Kaufgrund sein. Also ich habe das Maxer nicht gekauft wegen der Kamera und das sollte auch nicht der Grund sein, weil, also nicht der Hauptgrund, weil so extrem viel besser ist sie dann nicht. Also den entscheidenden Unterschied macht sie nicht. Also man kann mit einem 12, mit der 12 Pro Kamera mehr als zufrieden sein oder mit der 12er. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, ich kaufe das ja wegen dem Display. Das ist das, warum ich das kaufe. Ich will so ein großes Gerät haben, auch wenn ich dafür immer für bekloppt erklärt werde.
Ja. Na, also für die Leute, die es interessiert, halt eben dann auch interessant, sich anzuschauen. Es ist ein Fakt, dass sie größere Sensorflächen haben und dementsprechend natürlich mehr Lichtausbeute auf dem Sensor rausholen, was dann dazu führt, dass der ISO-Wert nicht so hoch gehen muss wie bei den kleineren Sensoren und dann hat man halt eben dann gerade in die Dunkelheit hineingehend natürlich bessere Bilder. Das wird in gewisser Weise natürlich auch bei den Geräten mit den kleinen Sensoren durch die Computational Photography ein bisschen was kompensiert. Deswegen ist das schwer zu testen, wenn man das jetzt einfach so mit der Standard Apple Photos App vergleichen möchte. Wenn man da jetzt allerdings RAW-Aufnahmen mit einer Pro-Foto-App machen wird und die dann vergleichen am Bildschirm, dann wird man wahrscheinlich schon Unterschiede sehen können. Da kann man ja auch deutliche Unterschiede sehen, wenn man jetzt hier von einem hier so eine Pro- oder Semi-Pro-Kamera nimmt mit einem ganz großen Sensor. Die ist natürlich dann auch deutlich besser. Ne? Tagsüber kann ich die kaum noch auseinanderhalten. Also ob ich jetzt mit dem iPhone oder mit meiner Pro-Kamera ein Bild gemacht habe, tagsüber kann man höchstens noch dann durch die Güte der Optiken sehen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Fangen wir heute nicht mit an.
Ja, also die oft, also bei dem einen Video, was ich gesehen habe, haben sie dann auch gezeigt, durch HDR macht das kaum noch einen Unterschied. Der Weißabgleich ist beim 12 Pro Max deutlich besser eingestellt, sagte der eine. Das fand ich auch. Also auf dem Video fand ich die Farben einfach natürlicher. Vom 12 Pro Max.
Ja, das müsste man aber mit Software
im Dunkeln machen wohlbemerkt. Ging jetzt nur um eine dunkle Szene. Und hat dann gezeigt, wenn man aber HDR zum Beispiel abschaltet, weil derjenige hatte dann erklärt, weil man das als Filmmacher gar nicht so toll immer findet, vor allem wenn man mit verschiedenen Kameras mal aufzeichnet, ist das ein bisschen doof, wenn man mit HDR irgendwie arbeitet. Dann da ist der Unterschied wohl extrem. Und da hat er auch ein Beispielvideo gemacht, da ist ein Riesenunterschied zwischen dem 12 Pro Max und dem 12 Pro im Dunkeln. Also da hatte man das auch wirklich im Video ganz klar gesehen, dass beim 12 Pro Max deutlich mehr Licht einfällt. Ne? Dass die Szene an sich viel heller war. Wie gesagt, das sind immer so Sachen, die muss man halt auch nutzen können, sehen und sehen wollen und wie das immer alles so ist. Mir wird es wahrscheinlich niemals auffallen, garantiert nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass also für 99,8% der Leute wird es ziemlich keks sein.
Ja, wir bewegen uns halt eben langsam in einen Bereich rein, wo die Qualitätssteigerungen in dem Bereich, was sie jetzt machen können, in dieser Dünne von dem Gerät. Ne? Das Problem ist ja immer noch, dass die da nur eine Tiefe letzten Endes ausnutzen können von wenigen Millimetern. Und letzten Endes kann man halt eben da nur eingeschränkt viel machen. Das heißt also, diese Technologie, die kommt langsam einfach an an ihre Grenzen. Ne, jetzt gibt es da noch so ein paar Möglichkeiten, da noch mehr Kram zu machen. So ein paar Android-Hersteller haben ja schon angefangen, so periskopartige Optiken zu machen, ne, die also so Umlenkspiegel zur Seite hin haben und dann dort eine Zoom-Mechanik haben und dann wieder eine Umlenkmechanik und dann, also Umlenkoptik und dann letzten Endes dann erst den Sensor. Und auf diese Weise kann man halt eben einen optischen Zoom machen. Das fehlt jetzt noch in dieser Kategorie, was Apple da liefern kann. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass das, also man muss dazu sagen, die Android-Anbieter, zumindest das, was ich bisher mal so überflogen hatte, die haben keine guten Periskop-Optiken. Die haben also dann nur sehr schlechte Lichtwerte und dementsprechend dann auch keine gute Bildqualität mit den kleinen Sensoren. Das ist ja immer das Problem, ne? Wenn die nicht offenblendig sind, also ein kleiner F-Wert, dann kriegt man auch nicht viel Licht durch und das ist halt eben bei den günstigen optischen Systemen ist das dann immer das Problem. Und da warte ich jetzt natürlich drauf, dass sowas bei Apple mal ordentlich gemacht wird. Das könnte auch gut sein, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Es gibt Gerüchte darüber, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und es wäre halt eben toll, wenn Apple es hinbekäme, so eine Periskop-Optik mit sehr wenig Verzeichnung, was man allerdings ja mittlerweile auch per Software sehr gut korrigieren kann, und möglichst lichtecht, also einen großen F-Wert, was da wirklich eine Herausforderung für sein wird, und das dann integriert, das wäre dann so ein Ding, wo sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in die Pros mitkommen kommen könnten. Dann hätten sie wieder einen richtig schönen Vorteil für die Pro-Geräte an der Stelle, ne? Dann bringen sie dann die größeren Sensoren sukzessive überall vielleicht und machen dann diese Geschichten. Aber das wäre dann auch so das höchste der Gefühle. Mehr kriegt man halt eben einfach in diese Gehäusedicken nicht rein. Ne, jeder, der mich fragt, habe ich das ja schon immer mal erklärt, wenn man sich so Pro-Optiken bei den teureren Kameras anschaut, das sind halt eben Riesenklopfer. Da ist dann einfach so eine Optik schon mal 600, 700 Gramm schwer. Ja, deswegen, für eine Festlinse.
Deswegen werden die auch immer größer. Hier beim 12 Max ist es ja auch schon viel dicker geworden. Mhm. Und jetzt warten wir mal ab. Freuen wir uns erstmal über die iPhones, die wir haben noch.
Ja, ja.
Und wie gesagt, sind tolle Geräte. Und wenn wir bei einem tollen Gerät sind, kommen wir vom extrem groß zu extrem klein. Denn der Thorsten, der glaube ich sogar der größte von uns ist, hat das kleinste iPhone jetzt.
Ja, genau. Ich hatte es ja schon angekündigt. Also iPhone 12 Mini habe ich auch am Freitag bekommen, kam Freitagnachmittag mit DHL. Und beim Unboxing, ich habe es praktisch aufgemacht und in die Hand genommen. Und es war genauso wie beim iPhone 4 dasselbe Gefühl, weil ist ja auch dasselbe Design. Meine Frau, als sie es das erste Mal gesehen hat, hat gesagt, ist das ein iPhone SE bzw. 5S? Ne? Das sieht ja ein bisschen ähnlich aus, kann man so sagen. Aber es ist genau der Formfaktor, den ich haben wollte. Also ne, ich hatte ja lange überlegt, bleibe ich bei meinem 12 Pro oder gehe ich wirklich auf dieses Mini? Aber der Formfaktor ist einfach für mich das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Vom Display her, wenn ich das... Ich hab mir dann halt meinen 11 Pro mal daneben gelegt. Und wenn ich das 12 Mini aufs iPhone Pro lege, aufs 11 Pro, dann ist nicht wirklich viel mehr Display, den du da zur Verfügung hast. Ne? Klar, es ist ein bisschen an den Seiten und oben und ein bisschen größer noch das Display, aber es fällt nicht wirklich auf. Riesencharme ist halt die Einhandbedienung. Also ich konnte es jetzt im Moment nur zu Hause testen. Da mein kleiner Sohn jetzt da ist, hatte ich auch immer nur eine Hand frei und musste zwischen rechts und links abwechseln. Also das war direkt so,
Extremtest direkt.
Extremtest, ja. Genau. Und man kann wieder alles mit dem Daumen bedienen und das ist halt super cool.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Und also wie gesagt, ne, Formfaktor war schon vorher für mich das der ausschlaggebende Grund und es hat sich alles so bestätigt.
So, hast du das zufällig ein bisschen was verglichen irgendwie mit den alten Gerätegrößen? Das würde mich so ein bisschen was interessieren.
Ich habe das SE noch hier. Nee, ein 5er. 5S habe ich hier. Das habe ich aber nicht verglichen. Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich habe es auch nicht rausgeholt. Also ich habe es irgendwo in einem Karton, ist halt ein Testgerät. Aber bin ich jetzt nicht hingegangen, habe das einfach verglichen. Ist aber auch mehr eine Zeitfrage jetzt gewesen, da der Kleine mich auf Trab gehalten hat.
Ja. Genau. Fühlt sich das denn in der Hand dann eher so wie so ein Fünfer wieder an? Also so jetzt aus der Erinnerung heraus oder ja, eher Fünfer, so wie das Ilva?
Nee, also es ist mehr so das iPhone 4, so mit dem SE, weiß ich jetzt nicht, 5S, hatte ich ja auch, aber das ist schon zu lange her, aber es ist ein bekanntes Gefühl vom Handling, wenn du es in der Hand hältst. So, und ich habe es halt auch tagsüber mit in meiner Hosentasche gehabt, es fällt nicht auf, ja, also es hat zwar noch seine Schwere, aber es fällt nicht wirklich auf, wenn du es mitnimmst, also es nicht so ein Klopper wie das 11 Pro. Also wie gesagt, ich bin super, super beeindruckt davon und ich möchte es echt nicht missen. Ich bin froh, dass ich das gekauft habe. So, und man hört ja so einige Leute, die wohl Probleme mit dem Touchscreen haben bei dem iPhone 12 Mini, habe ich nicht. Also ich hatte bisher noch keinen Aussetzer, kann ich nicht bestätigen, die Sache. Wird wahrscheinlich dann auch bei bestimmten
Modellen. Und was du gerade sagst, ich glaube, es ging dabei aber auch um Leute, die Displayfolien auf das Display
hatten, oder? Nee, die auch eine Hülle drum hatten. Das wäre jetzt auch ein Punkt, den wollte ich den Sascha noch fragen. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Hülle holen soll. Ich werde mir keine Hülle kaufen. Also ich bin ja, in der Regel habe ich mir immer eine Hülle zum Schutz geholt. Werde ich bei dem jetzt nicht machen, weil es ist einfach, dann würde ich diesen Formfaktor vielleicht verlieren. Also dieses Gefühl. Okay. Was bei dir? Holst du dir eine Hülle?
Ich bin auch noch am Überlegen, weil generell, wie gesagt, benutze ich meine Geräte ohne Hülle. Das 11 Pro Max jetzt nicht, weil es von der Firma ist. Da nimmt man ein bisschen mehr Rücksicht. Aber meine privaten, wie gesagt, wenn Kratzer reinkommt, kommt halt mal einer rein. Ich habe aber oft trotzdem meist eine gekauft für, sagen wir mal, wenn man irgendwo feiern geht oder sowas, ne, dann liegt sowas ja eher mal an der Erde. Okay. Und wenn ich weiß, ich mache jetzt Kneipentour mit den Kumpels oder sowas, dann habe ich gern mal eine drum. Deswegen, ob ich dann eine originale Leder-Apple-Hülle kaufe, wird sich vielleicht morgen entscheiden. Da werden Daniel und ich mal in den Store gehen.
Okay.
Da gucke ich mir die mal an, ob die mir das viele Geld wert sind. Ansonsten hole ich mir vielleicht einfach nur irgendeine total billige, die ich dann einmal anziehe, wenn man unterwegs ist und sonst nicht. Also normal, wenn ich im Brauhaus bin, im normalen Sinne, habe ich auch nie eine mit. Aber wenn man, wie gesagt, weiß, das kann auch mal was länger gehen und man ist vielleicht auch am Abend was tollpatschiger nach dem 20. Kölsch, dann
ja. Oder Apple Care Plus.
Ja, gut, aber die tauschen ja auch die Katze auf der Rückseite nicht wirklich.
Ja, ja, das ist nee, da musst du schon einmal am Asphalt knallen, dass das kaputt ist.
Ja, das willst du aber ja noch nicht. Aber ich wollte gerade noch sagen, Thorsten, ich habe ja auch jahrelang eigentlich standardmäßig keine Hüllen drum gehabt. Ich hatte allerdings doch immer eine Hülle zum Drum machen. Gerade in der Sommerzeit habe ich dann so das typische Problem immer gehabt, dass das Telefon halt eben die ganze Zeit irgendwo rumliegt. Draußen vor allen Dingen. Ja, also dann sitzt du irgendwie draußen auf dem Balkon, du sitzt irgendwie draußen momentan kommt man ja nicht raus, das muss man dann mal gucken in Zukunft wieder, ne? Aber so im Allgemeinen, ne? Du hast irgendwo draußen im Café gesessen, du hast draußen, was weiß ich was wo gesessen und immer hast du das Telefon draußen, du hast ja quasi außer der Hosentasche nichts und dann hast du es häufiger schon mal draußen und da habe ich mir einfach sehr schnell immer angewöhnt, eine Hülle drum zu machen, weil dieses auf dem Tisch rumfliegen haben dann doch häufiger mal zu Kratzern auf der Rückseite geführt hat, ne? Weil da mal ein Sandkörnchen.
Ja, genau, muss nur Sand da sein, dann ist
ja,
ne? Also ich lege meins auch immer so auf den Tisch, also hier am Schreibtisch steht das jetzt immer hier in dem netten Teil, was dann hier so Gummibumper hat.
Du musst für die Zuhörer sagen,
was. Ach so, ja, stimmt. Also so ein, wie nennt man, so ein Alu-Stand, den gibt es bei Amazon für, keine Ahnung, Thorsten, 8 Euro. Irgendwie so, kostet nicht die Welt. Der hat so Gumminoppen, da liegt das nicht direkt auf dem Metall auf. Aber ich würde es auch so am Tisch legen. Aber im Brauhaus mache ich das dann oft so, weil die diese Tische haben, die aus so einzelnen Brettern bestehen. Und da kann das ja auch mal theoretisch irgendwie doof dazwischen flutschen. Deswegen baue ich mir meist eine Unterlage aus Bierdeckel. Ich habe mir zwei Bierdeckel, lege die dahin, da lege ich das iPhone drauf. Da rutscht das auch nicht so leicht wie auf diesem lasierten Holz. Und der Rest ist Glückssache.
Und an der Stelle kann ich dann immer nur sehr empfehlen, so eine Hülle wie die Silikonhüllen von Apple sind da einfach top für. Die versauen nicht, wenn die mal irgendwie in der Bierlache gelegen haben. Die wischst du einfach ab und dann ist gut. Und die halten auf solchen Tischen auch zuverlässig. Die rutschen da nicht dazwischen.
Ja, aber eben, weil sie nicht rutschen, also stimmt, die rutschen nicht, kein bisschen. Die sind ja, aber deswegen wird, also für mich ist die nix, weil, das habe ich dir auch schon mal privat gesagt, weil ich kriege die nicht in die Tasche und wieder raus, ne? Ohne dass ich mal da halbe Hose mit hochziehe, da habe ich dann Hosenbein hinterher höher, so ungefähr, jetzt mal übertrieben gesagt, und das nervt mich, deswegen kaufe ich ja die Lederhöhlen, die rutschen etwas besser. Ja, was denn, hast du immer zu kurzes Hosenbein, denken die Leute. nur kaufst falsche Hosen.
Ja, also um dann gerade darauf zu antworten, was ich privat geantwortet habe. Also wir haben einfach unterschiedliche Arten von Hosen an scheinbar, weil meine sind irgendwie da per se. Aber ich bin jetzt auch ein sehr großer Freund von Stretch Jeans, also die einen relativ hohen Stretch-Anteil haben. Die habe ich mir immer gesucht,
ja, also
aktiv. Und die scheinen per se nicht ganz so empfindlich dafür zu sein, dass das kleben bleibt.
Okay.
Also ich habe per se große Hosentaschen da drin. Ja gut,
ich auch. Sonst
auch keine Probleme, das rein und raus zu stecken.
Könnte ich keinen Max nehmen. Und ich habe auch immer relativ viel Elastananteil in den Hosen, weil ich bin ja kein Skinny-Jeans-Träger. Schon allein, weil ich nicht da reinpasse. Und höchstens mit den Ärmchen, aber sonst. Aber also, wie gesagt, ich mag das aber einfach nicht, ne? Wenn das so, ja, weiß ich nicht, so nicht rutschig ist, so gar nicht. Also, aber das ist ja Geschmackssache, ne? Das ist
genau. Aber vielleicht sollte ich dir da auch nochmal zeigen, vielleicht ist das einfach nur die Technik. Denn ich hole das immer mit der ganzen Hand raus. Ich ziehe das Gerät nicht an mit zwei Fingerspitzen so oben an den Kanten raus, sondern ich gehe so mit der ganzen Hand drum und hole das dann raus und dann habe ich ja die Hülle genau in der Hand.
Ja,
die Hülle nach vorne in der Hosentasche habe.
Das kann in der Tat auch noch sein, ja. Also das ist auch möglich. Aber bei mir ist dann auch wieder so ein Ding, ich glaube 10 Euro sind die günstiger, ne?
Ja, jetzt dieses Mal sind sie etwas teurer geworden, die Silikonhüllen im Verhältnis. Vorher war das ja mittlerweile schon spürbar.
Also genau, aber, dann bin ich da auch, dann nehme ich eher Leder, wenn ich schon so viel Geld ausgebe. Und,
ja, gut. Ist ja
aber ich muss dabei immer sagen, ich bin ja auch einer, der nur eine Hülle hat. Ne? Also du hast ja auch gerne mal mehrere. Ich kaufe ja grundsätzlich einen. In dem Falle wäre es jetzt irgendeine blaue Lederhülle. Und dann kaufe ich auch keine mehr. Ne? Die Frage ist, wie oft werde ich sie benutzen? Das muss ich da ein bisschen mit einspielen, ob ich da gerne 65 Euro ausgebe oder eher nur 7 irgendwo auf Amazon für ein, zwei, drei Abende, die ich die dann vielleicht benutzen werde. Muss man mal sehen. Weiß ich noch nicht.
Also ist auf jeden Fall zu überlegen, ob man sich eine Hülle holen sollte. Ja. Ist auf jeden Fall ein
Zusatz. Es ist halt ein Riesenschutz. Wenn ihr das Ding mal aus der Hand flutscht oder so und auf den Boden kracht, dann ist das schon noch mal deutlich besser. Das ist halt einfach der Punkt. Und wenn du, ich sag mal, geplant sagst, das könnte passieren, bis auf dem Konzert, ja, keine Ahnung. Ich hatte früher immer mal auf dem Konzert, dann hatte ich normalerweise immer ein altes iPhone mit, aber das ist dann auch doof, weil das ist eine scheiß Aufnahmequalität, ne? Da hast du schon so ein tolles Gerät und machst ein Bild und dann ist das totaler Mist. Finde ich auch immer schade.
Ne? Ja, also. Wo du gerade auf den Boden knallen erwähnst, das wird bei Thorsten jetzt schneller kommen, als ihm lieb ist. Also du hast da jetzt eine kleine Person, die momentan jetzt gerade noch nicht dazu in der Lage ist, aber schneller als man glaubt, dazu in der Lage ist, Dinge in die Hand zu nehmen und fallen zu lassen.
Naja, klar.
Du wirst sehen, dass das sehr schnell dazu kommt, dass so ein Telefon dann auch mal weg ist.
Aber ich muss dazu sagen, ich brauche dafür keine kleine Person, sondern ich habe selber schon runtergeschmissen. Also es hat schon den ersten Absturz hinter sich.
Ja?
Vom Wohnzimmertisch. Und es ist nichts passiert. Also man sieht keinen Kratzer, gar nichts. Aber es ist auch, ja, ich weiß nicht, so 40 Zentimeter Höhe auf den Holzboden gefallen. Also ja, okay, es ist auch nichts passiert und man sieht auch keinen Katscher oder Kratzer oder sonst irgendwas. Also der Ups-Faktor läuft. Wunderbar. Ja,
also wenn es das erste Mal auf dem Asphalt liegt, wird man sehen. Das lässt sich nicht vermeiden, leider.
Genau. Wo Thorsten das gerade sagte, möchte ich gerade noch ergänzen. Ich habe meines gerade auch vor 3 Tagen hier in die Ecke geschmissen. Unbeabsichtigt natürlich. Und hatte in meinem Fall allerdings die Hülle drum. Und es ist so hier quasi aus Tischhöhe mir so in der Drehbewegung irgendwie aus der Hand geflogen. Komische Bewegung, keine Ahnung. Passiert schon mal.
Also ich habe meine.
Ist aber auch nichts dran gewesen. Hülle ist noch vollkommen in Ordnung. Und keine Kitchen, kein gar nichts. Also an der Stelle für die Silikonhülle kein Thema gewesen. Der erste Moment, wo es runterfällt, der bleibt einem immer im Gedächtnis. Deswegen fällt mir das auch gerade wieder ein.
Ja. Also ich hab letztens meine Apple TV Remote-Fernbedienung habe ich schön an die Wand geschleudert. die hatte ich auf der Bettdecke rechts liegen. Links liegen. Und deckt mich, will mich aufdecken, um noch was zu holen. Ja. Und hab das auf dem Zipfel liegen und schmeißt auch natürlich meine Deckel schön.
Passiert.
Und dann flattert sie voll gegen die Wand. Ich habe mir gedacht, huch.
Mhm.
Aber da liegt auch manchmal mein iPhone. Also.
Ja. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male diese Apple TV-Fernbedienung, die wir haben. Das ist ja noch ein Apple TV HD, was ich hier im Einsatz habe. Mhm. Erste Generation, Erstverkaufstag. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male diese Fernbedienung runtergesegelt ist von der Couch auf den Boden. Und das scheppert immer ohrenbetäubend, wenn die runterfällt.
Fliesen?
Einfach nur Parkett. Aber es scheppert auf jeden Fall jedes Mal sehr, sehr ohrenbetäubend. Du denkst jedes Mal, jetzt ist sie hinüber. Und dann hat es wieder überlebt. Ich weiß nicht, warum dieses Geräusch macht. Ich habe
besonders viele Macken dafür, dass sie schon einiges mitgemacht hat bei mir. Also ja, ich hatte
ist nichts.
Bei meinem Vater hatte ich ja noch Fliesen, da ist sie auch das ein oder andere Mal durchs Zimmer geflogen mit demselben Ding. Also mit demselben Prinzip, natürlich nie aus Wut, sondern auch immer nur irgendwie. Und die hat nichts. Also sie sieht toll aus dafür. Ne? Zum Thema nochmal Hülle ganz kurz, um nicht ganz so doll abzuschweifen. Man muss das überlegen. Ich bin auch am Überlegen, aber wenn ich jetzt dran denke, ich mache nur die ab und zu da drum, wird es vielleicht eher eine günstigere, durchsichtige. Und gucken, weiß ich noch nicht. Weil die durchsichtige mit MagSafe gefällt mir nicht. Muss ich zugeben. Dieser Ring da hinten drauf, ich weiß, ist technisch nötig, aber finde ich einfach nicht schön.
Sieht nicht mehr schön aus im Vergleich zu der Vorgängerhülle, finde ich.
Können sie halt nicht machen. Ne? Wie gesagt, ich verstehe das auch, aber da ich mit der Hülle kein MagSafe benutzen werde, ist mir so egal, wenn kein MagSafe mit der Hülle geht.
Ja.
So. Wo wir schon beim MagSafe sind.
Es ist nur noch gerade kurz, Thorsten, also es wird ja weiterhin so klare Hüllen geben. Ich nehme mal an, die dann einfach nicht MagSafe
sind. Ja, klar, mit Sicherheit.
Muss man dann gucken, ob die dann zum Laden befähigen, wenn man dann hinten den
Laden geht aufmacht. Auf jeden Fall.
Aber so eine dünne Billighülle reicht ja jetzt für auf dem Tisch, ne? Dass die nicht umschirbeln, die Geräte. Da reicht dann ja auch irgendwie so eine 3-Euro-Hülle von Amazon zu shoppen. Das haben wir auch für die Arbeit schon oft genug gemacht. Ne? Die werden halt eben einfach relativ schnell hart und gehen kaputt, aber ansonsten sind die auch erstmal zu gebrauchen. Ne? So im Allgemeinen.
So, Thorsten, MagSafe.
Ja, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, wird halt sehr heiß, hast du eben schon gesagt, Sascha. Also war bei mir auch so. Und dann direkt im Nachgang zum Thema Batterie. Im Moment habe ich es ja wirklich im normalen Gebrauch, benutze es jetzt nicht besonders viel, sondern check bei E-Mails, surfe ein bisschen im Internet, lese ein paar Nachrichten.
Bist auch hauptsächlich zu Hause, ne?
Genau. Es ist wirklich relativ schnell leer. Also ich habe jetzt innerhalb von, ich würde sagen, einen Tag muss ich es neu aufladen. Also maximal 24 Stunden, dann bist du so bei 15%, 13%. Also ich bin mal gespannt, wie das im normalen Geschäft läuft, weil das könnte ein Problem sein. Muss man halt ein bisschen mit dir Stromsparmodus oder so spielen, aber ja, der Akku war natürlich klar, dass der natürlich ein bisschen schwächer ist als die Pros oder die Macs.
Nochmal zum Verständnis, du sagtest, binnen 24 Stunden
innerhalb
15%. Das sind ja keine 24 Stunden, ne? Du bist ja in der Regel dann nicht 24 Stunden auf. Ne? Also du meinst aber von einem normalen Tag, also morgens aufgestanden und abends ist es dann.
Genau, am nächsten Tag ist es dann leer. Also maximal ein Tag, ne? In dem Fall.
Ach so, ja.
Vielleicht kommt ja mal so ein Akku-Case für das Ding.
Ja, dann kannst du auch gleich wieder das Große kaufen. Wo stehst du denn abends? Das wäre ja eher die interessante Sache. Oder lässt du das in der Nacht immer nicht laden?
Nein, ich wollte es halt jetzt mal ausprobieren, wie lange der Akku eigentlich hält.
Ach so,
ich den jetzt Volllade und da bin ich im Moment bei 24 Stunden. Klar, normalerweise machst du es abends dran und ja. Am nächsten Tag ist es wieder vollgeladen.
Kannst du denn dann also Erfahrungswert sagen, was du abends dann noch an Akku drauf hast?
Ja, 13%.
Also bevor du ins Bett gehst quasi so.
Genau. Richtung.
Okay, ja gut, das ist dann ja ein Ticken schlechter als jetzt das, was Sascha und ich berichtet hatten, aber was ja dann der Gerätegröße entspricht. Ne? Das ist ja derselbe Prozessor, das Display ist ja ein bisschen kleiner.
Man darf nicht vergessen, da passt halt einfach nicht so ein großer Akku rein. Punkt. Darum wird es halt liegen. Das ist dem geschuldet, da kann man auch nicht viel machen. Das ist halt so.
Genau.
Klar, dass ich am Ende noch einen halben Akku voll habe ungefähr, ist halt einfach, ich habe ja auch einen riesen Akku im Gegensatz da drin. Mit dem Stromsparmodus wirst du einiges gewinnen können. Wenn du den ganzen Tag anlässt, wirst du da viel gewinnen. Das kann ich dir sagen. Ja. Du hast halt viel Hintergrundaktualisierung nicht. Die Frage ist immer, die man sich stellen muss, ob man die braucht.
Ja, genau.
Wie sehr man sie vermisst. Ich kenne Leute, die arbeiten nur damit. Die laden dann auch nur alle 3 Tage ihr iPhone.
Ja, gut. Ist dann auch wieder die Frage, brauchst du das nur alle 3 Tage laden? Oder?
Ja, wenn man nichts vermisst durch den Stromsparmodus.
Ja, gut. Also ich vermisse da schon Funktionen, deswegen.
Deswegen sag ich ja, wenn man nichts vermisst.
Genau.
Das ist halt die Frage. Ja.
Aber man muss sich auch immer überlegen, ob man abends nicht wirklich einfach ansteckt. Ne? Bei meiner Watch ist das auch immer so eine Sache, da denke ich überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich die auf den Nachttisch lege, dann wird die aufgeladen. Punkt. Also ist mir das vollkommen egal, ob die 2 Tage, in der Regel, ne? Jetzt nicht von Sonderfällen gesprochen, aber in der Regel ist mir das vollkommen egal, ob ich da 2 Tage mit drum käme oder nicht, weil ich lade die sowieso jeden Abend auf. Wenn du jetzt allerdings dann, wir hatten ja mal hier über Sleep Tracking gesprochen, die anfängst in der Nacht anzuhaben, ist plötzlich ein ganz anderer Use Case dabei.
Ja, apropos Sleep Tracking, ich habe die jetzt auch quasi jede Nacht an, die Apple Watch. Habe ich mir komischerweise jetzt so angewöhnt. Ich mache das dann meist so, dass ich, also entweder die erinnert mich abends, meist habe ich aber jetzt gerade, weil ich viel zu Hause sitze und dann braucht die auch nicht viel Akku, weil jetzt habe ich zum Beispiel noch 44%. Uiuiui. Das heißt, ich komme locker noch über Sleep Tracking heute Nacht und morgen früh, der sagt dir dann auch immer in der Analyse so nach Motto, ich habe noch 12%. Und dann hänge ich die einfach dran, während ich Zähne putze und duschen gehe und mich fertig mache und meinen ersten Kaffee trinke. Und wenn ich dann Richtung Arbeit gehe, entweder an den Schreibtisch oder tatsächlich zur Arbeit gehe, dann also Homeoffice oder ins Office, so ich nicht an den Schreibtisch einfach nur setze, dann ziehe ich sie an und dann ist sie, wie gesagt, auch relativ voll. Im allerschlimmsten Fall lade ich sie, also wenn ich jetzt Homeoffice habe, lasse ich sie vollladen, aber wenn ich ins Büro gehe, lade ich im schlimmsten Fall da nochmal nach, sollte sie nicht ganz voll geworden sein. Aber das klappt eigentlich recht gut, also da bin ich sehr zufrieden mit. Das, und wie gesagt, ich merke das auch nicht beim Schlafen, das ist mir egal, ich habe immer dieses Loop-Armband, oder wie das heißt. Mit dem Metallarmband könnte ich nicht schlafen. Das ist mir zu hart. Und das Sportarmband ist mir auch ein bisschen zu hart. Aber dieses Stoffding, das merkt das gar nicht mehr.
Ja.
Also, ich gucke mir zwar die Analysen jetzt auch nicht so oft an, aber ich finde es immer ganz nett, weil ich dann immer von, ich weiß gar nicht, ist das, ich glaube, das ist die eine Schlaf-App, die dann immer sagt, hey, du hast irgendwie plus 2% auf deinem Schlafkonto, wenn ich mal endlich genug geschlafen habe. Meist sammle ich viel Minus, aber aber man kann das ja einstellen. Das muss ich allerdings dabei sagen, ich habe auch so viel Minus, weil am Anfang 8 Stunden eingestellt waren und die bei mir einfach unrealistisch sind. Ich schlafe keine 8 Stunden, höchstens am Wochenende und auch nur dann, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie total komisch viel schlafe. Also 7 Stunden ist mein Maximum. Mehr meine ich. 9 schaffe ich nicht. Und 8 ist, also 8 kann, wie gesagt, am Wochenende.
Ja, vielleicht. Gut, da gibt es ja sehr unterschiedliche natürliche Rhythmen. Es gibt Leute, die nur 4 Stunden schlafen und sind vollkommen gesund. Es gibt viele Leute, die das behaupten, aber nicht gesund sind. Und dann gibt es Leute, die sogar sehr lange schlafen. Legendär ist ja Albert Einstein, der tatsächlich 10 Stunden geschlafen hat. Ansonsten ist er nicht zu gebrauchen gewesen, wie er sagte. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also,
genau. Also es gibt welche, die viel schlafen und trotzdem nicht zu gebrauchen sind, genauso wie andersrum. Also ja, das gibt es ja auch. Also ich kenne genug Leute, die auch irgendwie total viel pennen, irgendwie 9 Stunden am Tag und dann mittags sagen, oh, ich bin so müde. Ich mir denke, ja.
Der Körper holt sich das schon.
Ja, genau. Also alles ganz vernünftig. So, aber du warst noch nicht fertig, Thorsten.
Genau, letzter Punkt noch zum Thema iPhone 12 Mini. Ich habe mir auch das Wallet bestellt und kann dazu sagen, fühlt sich gut an in der Hand. Ist einfach ein bisschen, ja, ist hinten nicht mehr so rutschig, wenn das Wallet drauf ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe es draußen noch nicht benutzt und war damit unterwegs. Aber so, ja, passt natürlich aufs iPhone 12 Mini passgenau. Also da ist kein Rand mehr.
Ja, das finde ich wirklich schick, dass das da so saugenau
ist. Halt's mal in der Hand. Also,
ja.
Ja, das ist natürlich dann genau Schnuck drauf. Ja,
ja. Ja, und rundum zufrieden.
Ja, sehr gut. Das ist ja immer das Wichtigste. Also wenn, dann waren ja beide oder beziehungsweise eigentlich alle drei von ihren Modellwahlen, wenn man jetzt mal alle unterschiedliche Modelle, alle zufrieden. Das war schon mal super.
Bevor wir das Thema wechseln, noch gerade kurz eine Ergänzung zu dem Wallet. Ich
wollte noch mal zum Wallet sagen.
Ach so.
Okay, nee, ich wollte nur noch mal zusammenfassen, dass wir alle unterschiedliche Geräte haben, was ja nicht bisher war, und dass wir alle Gott sei Dank zufrieden sind. Aber
ja. Ja, okay, sehr gut. Nur wo Thorsten das gerade sagte, also ich habe das jetzt auch ein paar Mal unterwegs dabei gehabt. Ein Nachteil, den ich daran sehe und natürlich auch an den Lederhüllen, deswegen wollte ich das nochmal gesagt haben, das ist, wenn man das Gerät mit Isopropylalkohol desinfiziert, was ja empfohlen wird eigentlich in der aktuellen Zeit, dann ist das mit den Lederhüllen, und dazu zählt natürlich dann auch das Wallet dazu, ein bisschen problematischer, denn die Silikonhüllen, die kann ich halt eben einfach abwischen. Ja, denen macht der Isopropylalkohol nichts aus und die werden im Laufe der Zeit so ein ganz kleines bisschen matt, aber das ist, glaube ich, nicht der Rede wert gewesen. Also ich hatte das ja sehr intensiv gemacht im vergangenen Jahr. Bei den Lederhüllen und damit natürlich bei dem Wallet auch, kommt einem immer so ein kleines bisschen was die Farbe von dem Leder runter und man hat das dann an dem Tuch, mit dem man am Wischen ist, dran. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sich dann früher oder später Sorgen darum machen muss, dass sich das abnutzt, ne? Also abschleißt im Prinzip chemisch dann. Und das wird bestimmt unschön. Darauf wollte ich mal vorwarnen. Also wenn man momentan vorhat, das mitzunehmen, hat man leider immer das Risiko, dass man es, wenn man es desinfizieren will, dann nach und nach so ein bisschen so verschleißt.
UV-Desinfizierer oder sowas?
Ja klar, da gibt es natürlich auch noch andere Lösungen, habe ich aber jetzt auch keine Erfahrung mit, weil so ein UV-Desinfizierer, der muss dann auch erstmal angeschafft werden, und da gibt es auch viel Betrug in dem Bereich in der letzten Zeit jetzt gerade besonders. Deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig, weil ich würde dann schon gerne was haben, was garantiert funktioniert, und das ist schwer zu beweisen. Gerade wenn ich sowas von Amazon, von einem China-Reseller shoppe,
dann weiß ich natürlich das nicht. Also, ne? Nee, ich meine jetzt nur allgemein. Genau. Aber ja, ich hatte das auch schon. Also die Farbe kommt da ein bisschen mit runter, wie schlimm das sich auswirkt, keine Ahnung. Ja, kein Langzeittest zu. Ist so eine Frage. Ja, meine Wallet-Erfahrung kurz. Ich hatte ja deins mal in der Hand, Daniel, beziehungsweise deins mal an deinem Gerät getestet. Morgen könnte ich das mal auf meins kleben, einfach mal um zu gucken, wie es aussieht. Fällt mir gerade mal so ein. Müssen wir mal dran denken. Ja. Mir hat das auch einen recht festen Eindruck gemacht. Also das, was so der ein oder andere YouTuber, ich weiß nicht, hat man beim Namen genannt, nö, glaub nicht, gesagt hat, kann ich so nicht bestätigen. Ja, du kannst kein Auto damit abschleppen.
Wer hätte das auch vorgehabt, ja.
Ja, und ja, es kann dir auch sich abstreifen, theoretisch, wenn du es blöd einpackst und so. Ja. Also wenn du eine Skinny Jeans hast, die sieht super rangepresst ist, und du drückst dann nur dein iPhone mit der Spitze rein, und ja, okay. Ne? Man sollte da ein bisschen im schlimmsten Fall aufpassen. Aber ich habe ja auch vom Daniel das Ding, sein iPhone dann mal in die Tasche getan, und also selbst beim Rausziehen, wo die Silikonhülle ja wieder meine halbe Jeans mitgenommen hat, ist das Ding dran geblieben. Ne? Mhm. Mit meinem zwei Finger rausziehen. Ja. Ja, also
und mit dem volle Hand rausziehen erst recht,
ne? Genau, also kein Problem. Das geht schon, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, okay, sollte man aber allgemein, wenn man Sachen wegsteckt, wo sowas Wichtiges drin ist. Ein Kumpel von mir hat gerade erst erzählt, wie er in sein Auto gestiegen hat, eine Jogginghose, sein Portemonnaie drin, steigt ins Auto, es fällt aus der Hose und liegt neben dem Auto.
Ja, das höre ich nicht zum
ersten Mal. Und der Zeitungsbote war so nett und hat am nächsten Tag bei ihm geklingelt und hat gesagt, hier, Ich habe ihr Portemonnaie gefunden. Ne? Er hatte es schon gesucht, ne? So, lag neben dem Auto. Mhm. Ja, total. Also total ehrlich und total nett und auch richtig natürlich, aber leider nicht immer von auszugehen. Aber ne, also auch da kann dir was passieren. Mhm. Ne? Also das meine ich eigentlich damit. Man sollte halt auf seine Sachen aufpassen. Ne? Also. Ja. So.
Natürlich.
Ja.
Das wäre immer wünschenswert.
So, haben wir noch irgendwelche Erfahrungen zu iPhone, Wallet? Sonst würde ich überleiten.
Nö, ich glaube, wir haben alles. Ne? Mhm.
Ansonsten haben wir nämlich beim noch Geräte gekriegt, zumindest Daniel und ich. Ich glaube, Thorsten hatte keinen bestellt.
Nein.
Und zwar hier. Da ist der HomePod Mini. Also der ist jetzt schon ausgepackt, also nicht hoffen, dass wir ein Unboxing machen. Davon könnt ihr genug im Internet sehen. Aber so sieht, das gefällt mir übrigens nicht. Das Bild, das weiß ich genau, wer sich das ausgedacht hat. Das sieht irgendwie doof aus.
Komisch.
Ist einfach nur der HomePod. Das hier finde ich ganz nett. Einfach so ein
Ja, das sieht man auf dem Videofeed wahrscheinlich nicht. Das sind so Waveforms.
So ja, doch, das sieht man so ein bisschen. Das passt schon.
Ja.
Und ja, die haben wir bekommen. Ich einen, Daniel zwei. Macht aber jetzt erstmal gar keinen riesen Unterschied. von der Menge her. Aber erstmal, mein erster Eindruck war, Mann, ist der klein. Also ich war so klein, hätte ich mir den gar nicht vorgestellt. Ja, also nicht im Negativen unbedingt, aber ich hatte mir so ein bisschen größer, hätte ich mir vorgestellt. Und der ist ja wirklich winzig. Also das ist ja ein unglaublich kleiner Kerl.
Ja, also für die Leute, die den Videofeed haben, ich habe hier oben einen über meinem Kopf
ja, genau.
Im Regal stehen. Daneben steht meine kleine spiegellose Semi-Pro-Kamera da oben. Da kann man sich grob so ein bisschen vorstellen, die also mehr oder weniger ist die gleich hoch.
Ja, ne? Also der ist schon wirklich sehr, sehr klein. Und das hat mich ja, also das hat mich beim Auspacken erstmal als allererstes natürlich, weil man es direkt wahrnimmt, sehr beeindruckt oder beeindruckt, gewundert, war ich überrascht. Das zweite, da war Daniel vor mir überrascht, weil er den vor mir hatte. Ja, Daniel hat vor mir ausgepackt, der war einfach früher da bei ihm, der Postbote. In dem Fall, den hat übrigens DHL gebracht bei mir.
Mhm, bei mir auch, ja.
Auch danke dafür schon mal von DHL. Und,
genau genommen DHL Express in einem Fall.
Genau.
Den Kollegen, der kennt mich mittlerweile, der bringt immer die Apple-Sachen im Augenblick. Okay.
Nee, so gut kenne ich meinen DHL Express-Mann noch nicht, aber ich wohne ja noch nicht so lange. Ja. Warten wir mal ab. Ja, und das nächste war, also allein schon durch die Remote-Übertragung vom Daniel, als er seinen eingeschaltet hat und dieses erste Didym kam, das Ding hat einen ganz schön guten Klang. Also ich war also allein schon remote vom Daniel her überrascht, als ich meinen eigenen hatte.
Ja, dabei kommt das ja gar nicht mal richtig rüber. Aber
ja, deswegen. Also ich bin das Ding ist winzig, ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also zum Vergleich, weiß nicht, wie viele hier, hoffentlich niemand, aber wie viele so ein Echo Dot 4 zu Hause haben, den kleinen, der ist genauso groß. Nur, dass der HomePod oben abgeschrägt ist, weil da das Display noch drauf ist. Natürlich brauchen wir jetzt nichts vormachen. Der große HomePod hat deutlich mehr Wumms und noch mal einen besseren Klang. Aber dafür, dass das Ding 95 Euro kostet oder 100, runden wir mal auf, so soll er am Ende kosten, 100 Euro. Und so klein ist, hat der einen brutal guten Klang. Also ich bin absolut zufrieden. Also zum normalen Musikhören, super.
Ja, genau. Also man glaubt tatsächlich nicht, wenn man ihn das erste Mal hört, dass dieses kleine Ding so viel Bass rausbekommt. Man muss an der Stelle ja sagen, die Apple Audio Engineers, die haben ja in der letzten Zeit wirklich sehr gezaubert, gerade was Bass-Technologie angeht. Ne? Wir erinnern uns an die MacBooks seit 2015, das MacBook damals, das Lüfterlose, das war ja das erste, was so Lautsprecher drin hatte, die viel mehr Bass produziert haben, als man ihnen vom Volumen abnehmen würde, historisch wie man das vorher kannte. Ne? Und dann ist das ja sukzessive auch in alle anderen Geräte reingekommen. Und die Notebooks sind heute alle mit diesen super effizienten Bassdingern ausgestattet, die auch ja in den iPad Pros zum Beispiel dann auch wieder drin sind und so weiter. Wo also mit sehr viel Können sehr viel Bass aus sehr kleinen Gehäusen rausgeholt wird. Und ich habe den Eindruck, dass das hier auch voll zum Einsatz gekommen ist. Also ja, die gerade die Idee. Also natürlich, ne, ich bin jetzt jemand, der hier HomePods gewöhnt ist und ich habe hier drei HomePods in der Wohnung stehen und klar, die Dinger, die haben ja einen Bass, die ballern dich weg. Ja, wenn du da mal auf 50% hochstellst, fällst du schon vom Stuhl.
Damit kannst du ein ganzes Haus beschallen.
Ja, genau. Also da kannst du mit einem eigentlich schon das ganze Haus beschallen. Und da sind natürlich die Kleinen jetzt kein Vergleich zu, klar. Also wer richtig Dampf haben möchte, der braucht natürlich immer noch die Großen, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, die Kleinen, das ist enorm, was die da für eine Leistung rausbekommen für die Größe. Und das ist halt eben das Schöne. Das ist so ein, wie so eine Blumenvase. Man kann das einfach irgendwo an der Seite auf den Tisch stellen und es stört nicht weiter.
Ne? Das genau, ist schön. Und man hat halt trotzdem einen vernünftigen Sound, wie gesagt,
genau.
Den man auch durchaus den ganzen Abend, also sind wir mal ganz ehrlich, wenn du nicht gerade eine riesen Party feierst, drehst ja die Mucke auch nicht auf bis zum geht nicht mehr, sondern es geht ja um eine Hintergrundmusik, die man bei einem gemeinschaftlichen Abend mit Freunden oder Familie laufen lässt, die nicht total blechern schlecht klingt. Ne? Das ist ja die Idee eigentlich. Also wann dreht mal einer? Also ich habe selbst genug Anlagen, aber man dreht sie mal richtig auf. Das machst du ja meist eh nicht. Ne? Also jetzt wohnen wir alle nur in einer Wohnung. Also was ist, wohnen wir alle in Mehrfamilienhäusern. Das heißt, man muss ja auch noch Rücksicht auf andere nehmen. Wenn du nicht gerade ein alleinstehendes Haus im Feld hast, kannst du das ja sonst auch schlecht machen.
Ja, erstaunlicherweise, wo du das gerade bemerkst, das ist immer eine Eigenschaft von den HomePods gewesen, die ich sehr geschätzt habe. Und zwar, wenn du den HomePod auf einen Tisch oder irgendwas anderes stellst, was nicht direkt der Boden ist, dann ballern die dir den Bass nicht so in den Raum, dass du das drunter irgendwie auffällig also hören kannst.
Sie drücken das nicht so in die Wände, das stimmt. Das genau. ist eine andere Technik. Das haben früher die Subwoofer sehr schlimm gemacht.
Genau.
Das hat man dann irgendwann weggenommen. Wobei Bass immer schwierig ist, er geht halt durch die Wände und in die Wände. Das ist bei Bass halt immer ein bisschen komplizierter. Aber man nimmt halt diesen Raumklang, diesen Raumbass, ich weiß nicht mehr genau, wie sich das fachlich nennt, der ist dann im Raum wahrnehmbarer, aber nicht mehr geht nicht genau. mehr so durch die Wände. Ja, genau, das kann man machen, aber trotzdem, ne, wie gesagt, für den Hintergrund bemalen Musik und auch so, also ich habe den einen jetzt zum Beispiel mal in die Küche gestellt, eben als ich gekocht habe und einfach mal da ein Hörbuch angemacht und dann habe ich die Dunstabzugshaube angemacht und meine ist recht laut und dann blubbert da ja auch noch das Essen und gleichzeitig spielt er Musik. Ja, dann kannst du ihn nicht mehr super leise ansprechen, indem du nur noch leise vor dich herredest, weil dann geht einfach dein Gespräch unter dem ganzen anderen Gedröhne. Aber wenn ich jetzt ganz, also ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch und das klar zu machen, man müsste hier jetzt 2 Meter nach da, dann durch die Tür und dann nochmal 3 Meter bis zum HomePod. Und wenn ich hier jetzt das Schlüsselwort sagen würde und das wirklich in der Lautstärke, in der ich jetzt auch rede, also relativ normal, springt er an. Und er versteht das auch. Und der Kleine, nur ohne hier 7 Mikrofone. Also der macht das schon ganz gut. Also ich bin damit schon. Ich
habe aber 4. Immer.
Wieder, aber ich habe. Das Komische ist, bis jetzt ist mir aufgefallen, ich gucke ihn immer an, wenn ich mit ihm rede. Ich kann das nicht bis jetzt. Ich habe mir so nicht abgewöhnt, einfach nur zu schneiden oder sowas und weiterzumachen, sondern ich gucke dann immer zu ihm hin, ne, und sage ihm dann, ne, erinnere mich da und da dran, ne. So, dabei muss ich das ja gar nicht. Aber das ist irgendwie so trainiert, das mache ich auch bei meinen iPhones total oft, dass ich dann dabei angucke, was eigentlich totaler Quatsch ist, aber weiß nicht.
Ja, gut, das geht dann später so im, wenn du merkst, dass das nicht notwendig ist, geht das dann so in der Gewöhnung unter.
Ja, ich denke.
Also ich habe so zum Beispiel so eine Standardroutine, einfach im Rausgehen zu sagen, Licht aus. Ne, wenn man das so in den Raum gestellt hat und dann kann man ja dann einfach sagen, Siri, schalte das Licht aus und dann macht sie halt eben in dem Raum das Licht aus und das mache ich auch einfach so im Rausgehen mittlerweile und gut, das, sowas kann man ja dann verifizieren. Das Licht geht nicht aus, wenn sie mich nicht gehört hat, was aber selten ist. Da gewöhnt man sich dann dran. Das ist jetzt wahrscheinlich, also weil das für dich neu ist.
Ich habe das genau. Das ist bei mir ein bisschen ungewohnt, aber das ist ja die Idee. Ich habe das jetzt eben einmal ausprobiert, indem ich zurückgegangen bin zum Schreibtisch und dann ihr gesagt hat, schalt das Licht in der Küche aus und das hat wunderbar funktioniert beim Weggehen. Und ich war schon, und ich habe ihr dann in die falsche Richtung gesprochen auch noch und ich habe nicht extra laut geredet, also das hat gut funktioniert. Bis jetzt bin ich da, wie gesagt, bei dem Extrembeispiel, du uns Abzugshaube, es blubbert noch was auf dem Herd, das ist einfach dann durch die extremen Umgebungsgeräusche, er spielt selber Musik, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, da wird auch eine Person dich nicht mehr verstehen.
Du musst es aber mal ausprobieren, also das habe ich jetzt mit den Kleinen noch nicht ausprobieren können, aber mit den Großen halt eben sehr lange schon ausprobiert, da ist es tatsächlich so, auch wenn du glaubst, er dürfte dich eigentlich nicht mehr verstehen, versteht er dich noch. Du darfst nur nicht dich stören lassen, du musst also in einem durch sagen, was du sagen möchtest, auch ohne Unterbrechung oder so. Und in der Regel hat dich zumindest der große Humpert dann auch noch verstanden, auch wenn du Disco-Lautstärke hattest.
Okay.
Das ist ja das enorm Gute an dem an der HomePod-Spracherkennung gewesen. Die haben dich eigentlich immer gehört. Also
wenn, er, selber, wenn er
den Krach gemacht hat, auf jeden Fall.
Wenn er selber laut ist, kein Problem, das stimmt. Also wenn ich den hier voll aufgedreht habe, dann waren zwar Siri jedes Mal, als ich gesagt habe, bitte volle Lautstärke, dann sagt sie immer, bist du sicher, das ist sehr laut. Und dann musst du immer sagen, ja, dann versteht er das. Aber wie gesagt, mit anderen Umgebungsgeräuschen, die er vielleicht auch nicht so gut rausrechnen kann, wie so eine Dutzabzugshaube, weiß ich nicht genau.
Also beim Fernsehschauen, wobei ich jetzt dann über den Fernseher jetzt hier keine Anlage habe oder sowas, klappt das eigentlich auch sehr gut. Ich habe ja hier einen im Wohnzimmer stehen, von den großen
Homepots. Wenn wir mal mehr Tests abwarten,
das war jetzt nur einmal. Ausprobieren. Also es könnte natürlich sein, dass jetzt der Mini mit seinen 4 Mikrofonen nicht ganz so fähig ist, was das angeht, wie der mit der Große mit den 7 Mikrofonen. Es könnte aber auch sein, dass das keinen großen Unterschied macht, denn die 7 Mikrofone, die waren, glaube ich, eher für diese akustische Ausmessung gedacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau, die hat er ja auch dann nicht.
Genau, ne? Und der Mini hat das ja nicht. In dem Sinne ist das vielleicht auch überflüssig. Also einfach mal ausprobieren. Ne? Einfach mal vor allen Dingen dieses nicht stören lassen durch die Lautstärke und halt eben einfach mal zu Ende reden und gucken, ob er es erkennt. Du siehst das ja dann.
Ja, ja. Also ich werde das noch mehr ausprobieren. Machen wir schon. Auf jeden Fall war ich von dem Klang, bin ich auch bis jetzt noch schwer begeistert. Es ersetzt keine volle große Dolby Surround Anlage oder bla bla bla, aber das ist schon sehr beeindruckend, was aus dem kleinen Knoddel kommt. Und wenn ich mir überlege, dass du da einen vernünftigen Klang bei vernünftiger Lautstärke im ganzen Haus, der dir folgt, durch U1-Chip machen kannst, das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, also ich wollte gerade noch erzählen, wir haben ja hier einen Use Case, wo wir morgens hier vor allen Dingen Radio hören, wenn wir aufstehen zum Beispiel mit einem HomePod bei uns im Schlafzimmer und den HomePod, das habe ich übrigens hier über einen Shortcut eingerichtet, was man jetzt neuerdings kann. Wenn ich einen Wecker ausdrücke, dann geht dann das Radio an. Sehr schöne Sache. Und das ist so eine Sache, die irgendwie in der Familie etabliert ist, dass man also so ein bisschen was in Hintergrundgeräusch laufen hat. Nur das soll nicht laut sein, das soll ich nicht wegblasen, sondern das soll halt eben einfach nur so als Hintergrundgeräusch laufen, das Radio. Und dafür ist das also bei dem großen HomePod sehr niedrig eingestellt. Ne? So, also ich weiß nicht, 10%, 7%, irgend sowas um den Dreh ist das. Und bei den HomePods ist das wirklich wenig, aber das ist auch typisch für die großen HomePods, weil die halt eben so viel Dampf haben, dass man da so in diese Stufen reingeht. Ich erzähle das deswegen, weil für mich ist das genau die Situation, wo ich mir vorstelle, dass der kleine HomePod Mini genau das Richtige ist, ne? Weil der wird halt eben so etwas, wo ich jetzt nicht basslastig und laut spiele, ganz, ganz problemlos machen können. Ne? Also so ein bisschen Radio laufen lassen, ein bisschen Musik laufen lassen oder jetzt hier irgendwie bei Töchterchen ein Hörbuch laufen lassen, das ist ja vollkommen in Ordnung dafür. Ne? Und das sind auch die Use Cases, die ich mir jetzt so direkt ausgedacht hatte für die beiden HomePod Minis, die ich jetzt bestellt hatte. Das eine wird testweise zu Töchterchen gehen, wenn ich hier die Stereo-Geschichten noch ein bisschen was zu Ende getestet habe. Und das andere, das wird dann erstmal ins Schlafzimmer gehen zum Testen. Mal gucken, wie das da als Lautstärke dann funktioniert. Und dann habe ich dann zwei große HomePods frei, um die dann im Wohnzimmer zu verwenden, was ich sowieso schon immer mal machen wollte. Und das ist ja jetzt dann eine Sache, die man jetzt mit diesem neuen Theatermodus ausprobieren könnte, wenn ich ein neues Apple TV hätte. Das wäre jetzt leider dann noch wieder das Problem. Ich kaufe natürlich jetzt gerade kein 4K Apple TV. Da haben wir ja schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, dass das eigentlich imminent ist, dass ein neuer kommt. Aber ja gut, ne? Lassen wir nochmal außen vor stehen. Aber also genau für sowas, so Hintergrundberieselung, ja, also laufen lassen, kontinuierlich, so ein bisschen was Hörbuch und Kram. Oder halt eben in der Küche, was Sascha eben sagte, da sehe ich genau die HomePod Minis.
Ja, oder auch auf dem Esstisch, ne? Also ich stelle mir das bei mir auch im Esstisch vor. Das Ding ist ja schön klein, das nimmt nicht so gigantisch viel Platz weg. Dass also ein richtig großer HomePod, der nimmt dann schon zu viel Platz weg, den willst du auch im Esstisch nicht stehen haben. Mhm. Und der kleine, wie gesagt, reicht vom Klang her eigentlich auch vollkommen aus. Willst dich da ja unterhalten und nicht von dem Ding zugeballert werden.
Ja.
Von daher, also ich sehe da unglaublich viel Anwendungspotenzial, abgesehen von U1 und von Automationen und Follow Me und so weiter. Also
ja, genau.
Allgemein, ich bin immer noch der Meinung, ein unglaublich tolles Gerät. Leider scheint Apple auf dem Run nicht ganz vorbereitet gewesen zu sein.
ja.
Sie sind leider sehr schlecht lieferbar.
Richtig. Ja. Die Lieferfristen lagen jetzt schon im Januar, das letzte Mal.
Genau, als Ende Januar. Ne?
Mhm. Und das ist schon eine Hausnummer, ne? Also fürs Weihnachtsgeschäft jetzt schon ausverkauft. Das ist,
ja, ne? Also warten wir mal ab. Manchmal bessert sich sowas ja wundersamerweise noch. Ich hatte heute, bei der Telekom gab es heute wohl noch welche. Ich habe noch einen bestellt. Gucken, ob der tatsächlich ankommt.
Angeblich, ja.
Ja, ja. Also warten wir mal. Ja, normalerweise, wenn sie sowas haben. Also ich hatte schon mal so knappe Sachen da, dann hatten sie das auch. Mhm. Deswegen war der auch sehr schnell wieder weg. Also, ne? Die haben ihn auch direkt wieder rausgenommen dann. Jetzt warten wir mal, ob er kommt, das sehe ich ja dann, hoffe ich natürlich schon, aber die haben auch in den Stores keine, das wundert mich, also zumindest zeigen sie es, wenn online nicht an, und das würde mich wundern sonst, wenn sie trotzdem welche hätten, also da scheint keine verfügbar zu sein, also da scheint wirklich Apple, ich sage jetzt mal, überrascht gewesen zu sein oder sehr wenig gehabt zu haben, was ich mir auch nicht vorstellen kann, also ich glaube einfach, dass die Nachfrage doch sehr groß ist, weil die Anwendungsfälle groß sind, weil der Preis gut ist, ganz ehrlich, für das Gerät, es ist halt auch ein Apple-Preis, darf man immer nicht vergessen, aber es ist auch einer der günstigsten Apple, oder ich glaube sogar das günstigste Apple-Gerät. Ne? Also der Apple Pencil 1 kostet so viel, der 2er ist schon teurer.
Ja. Also für Apple ist das ein saugünstiges Gerät. Vor allen Dingen, wenn man nochmal bedenkt, dass in der Verpackung ein 20-Watt-Netzteil drin ist, was ja alleine schon 25 Euro kostet.
Genau.
Was per se auch schon günstig ist, ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass der Preis ja ein sehr guter Apple-Zubehörpreis ist. Und wenn du das abziehst, dann kostet ja der HomePod Mini selbst dann nur noch, ne, je nachdem, wie du jetzt gerade rechnest, 70, 75 Euro.
Genau.
Und das, wenn du das nach dem Schema rechnest, dann lohnt sich das Ding wahrscheinlich schon alleine wegen dem 20-Watt-Adapter.
Ja, und für die, apropos Netzteil, für die Leute, die jetzt, das gab es ja dann auch schon, da Witze drüber gemacht haben, dass Apple das bei den iPhones rausnimmt und beim HomePod beilegt, was der Quatsch soll, das ist relativ einfach beantwortet. Der HomePod belegt das Ding die ganze Zeit. Das ist ein Riesenunterschied. Dieses Netzteil ist ja nicht, klar ist das dynamisch nutzbar, aber dann muss das Teil auch die ganze Zeit ausstecken, den HomePod, was dann wieder keinen Sinn macht.
Genau,
bei einem iPhone ist das ja ein Netzteil, was du, weißt du, du lädst ja normalerweise nicht ein iPhone, deine AirPods und, sondern du kannst ja auch durchaus nacheinander machen, und das HomePod-Netzteil ist immer in Benutzung und wird immer gebraucht, deswegen ist das schon sinnvoll, da eins beizulegen.
Ja,
da ist ja, das bleibt ja nicht über, in dem Sinne, ne? Weil du brauchst es ja definitiv. Deswegen ist da kein Widerspruch zu der Idee, die Apple da verfolgt. Absolut nicht.
Was ich noch keine Gelegenheit hatte zu testen, das werde ich aber gerne noch nachreichen, das ist, ob der HomePod auch mit anderen USB-C-Netzteilen zu betreiben ist oder ob das auch so picky ist wie der MagSafe-Puck. Das werde ich definitiv noch testen, aber ich habe hier gerade erst jetzt heute meinen neuen Tester gekriegt. Den muss ich noch ein bisschen was mehr anschauen, bevor ich da jetzt Werte mitliefern kann, weil der ein bisschen komplizierter ist. Werde ich dann in Kürze wahrscheinlich nachreichen. Dann werde ich mir das alles nochmal angeschaut haben. Aber ja, also momentan steht es 50-50, dass er geht oder nicht geht. Ja, werde ich berichten.
Ja, also wie gesagt, der HomePod Mini, ja, also ich bin wirklich begeistert. Ich finde es wirklich ein tolles Gerät. Und wenn man dann noch mit einem bezieht auch, das darf man auch immer nicht vergessen, dass der ja quasi jedes Mal eine HomeKit-Station ist, Punkt 1.
Ein Hub,
meinst du? Ja, HomeKit-Hub, ja. Oder hieß das nicht wie hießen denn die Stationen? Hießen die nur Hubs, echt?
Hub, ja.
Okay. Und halt auch vor allem für Leute, die größere Gebäude bewirtschaften als wir, wo man Bluetooth-Probleme bekommt, da natürlich mit dem Thread-Protokoll auch ein Riesenvorteil da ist, also diesem neuen Standard, der automatisch alles erweitert, wo zum Beispiel Eve auch schon angekündigt hat, glaube ich, die Doors und Window-Kontakte mit einem per Update einzubinden. Und da ist er natürlich dann auch noch mal ein Vorteil, den man nicht vergessen darf. Allein so ein Bluetooth-Extender von Eve kostet, glaube ich, 50 Euro. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, das Ding ist sein Geld wert. Da kannst du drehen und wenden, was du willst.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr praktische Sache. Das hat bei mir hier schon mit den HomePods sehr gut funktioniert. Also mit den großen, mit den 3 Stück plus Apple TV, was ja auch selber dann nochmal Bluetooth gemacht hat zu den Geräten. Und dann hat sich das natürlich entsprechend schon verteilt in der Wohnung. Und bei den Kleinen kann man das halt eben
dann genauso machen. Ja gut, denn der Große hat ja noch kein Thread, ne?
Ja, ja. Nee, ich meinte jetzt mit Bluetooth. Der Mini, der hat halt eben jetzt die Thread-Unterstützung. Das muss ich mir jetzt auch nochmal genauer angucken, dass da jetzt tatsächlich verschiedene mit Software-Updates Unterstützung bringen. Also bei Eve hat mich das jetzt auch überrascht. Ne? Das war das erste Mal, dass wir das, glaube ich, gesehen haben irgendwo, dass es jemand
ankündigt. Eve und Nanoleaf hat schon Geräte dafür. Fertig.
Ja, aber die sind jetzt, glaube ich, gerade neu gekommen, oder?
Ja, aber sind gerade neu, also, aber sie haben schon welche.
Ja.
Eve liefert halt nach und der Vorteil ist halt einfach quasi, jedes Gerät kann dem anderen das weiterleiten. Also du brauchst auch nicht unbedingt diese Hubs, ne, sondern die Geräte, da kann der eine Türkontakt dem nächsten quasi Bescheid sagen.
Na, und das ob die das dann alle tun werden, das muss man dann auch nochmal schauen, weil die sind ja auch alle im Akkubetrieb, die Türkontakte. Würde ich mich etwas sorgen, dass da der Akku leer geht, wenn die ganze Zeit am Relay machen sind. Also da wird es bestimmt auch Ausnahmen für die akkubetriebenen Sachen, wo das nicht so gut geht. Aber das werde ich mir auch bestimmt mit Freude nochmal anschauen, gerade die Eve-Sachen. Das kann ich ja jetzt hier, ich habe einige davon im Einsatz, Türkontakte und auch hier von der Heizung, diese Steuergeräte, diese Aktuatoren, die man da dran machen kann an die normalen Heizkörper. Das werde ich dann jetzt mal ausprobieren, wenn die hier Updates kriegen, werde ich gerne berichten.
Ja, ansonsten, das hat man schon gesagt, hohe Nachfrage, lange Lieferzeiten im Moment für den HomePod Mini. Warten wir mal ab, wie das sich entwickelt. Vielleicht kann Apple da auch...
Ich habe den Stereo-Modus vergessen. Sorry, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Habe ich nämlich ganz schnell, ganz kurz ausprobiert. Ich habe ja 2 Geräte extra zum Testen vom Stereo-Modus.
Kann man die einfach nebeneinander stellen, stimmt das?
Ja, lustigerweise, das habe ich so noch nicht erlebt, aber als ich sie eingerichtet habe, standen sie nah beieinander und da hat mir der Einrichtungsdialog vorgeschlagen, da direkt ein Stereo-Paar draus zu machen. Das Stereo-Paar kriege ich jetzt allerdings in Home auch nicht wieder auseinander. Ich habe allerdings leider jetzt in der Eile der Zeit es nicht einfach hin und her getragen und versucht zu gucken, ob er es von alleine auseinander nimmt. Das werde ich nachreichen müssen. Was ich aber gerade erzählen kann, das habe ich ausprobiert, das war halt eben dann die Frage, wie hören die sich an im Stereo-Modus? Und ich habe sie halt eben einfach hier bei mir auf dem Schreibtisch stehen gehabt, einer rechts, einer links. Und an der Stelle, das ist dann schon auch ganz ordentlich. Natürlich jetzt auch nicht mehr Bass als einer. Das ist halt eben einfach zweimal wenig Bass. Ne? Das gibt dann nicht viel Bass. letzten Endes natürlich dann auch schon noch ein bisschen hübscherer Klang letzten Endes.
Weil man jetzt sagen muss, wenig heißt nicht gar kein. Das Ding ist schon Bass. Für das kleine Ding ist das schon alles sehr ordentlich. Mhm.
Genau, nee, ich meine ja nur, ne? Also natürlich zaubern die dann auch nicht im Stereo-Modus jetzt irgendwie mehr Bass herbei, das wollte ich damit
sagen. Ja.
Aber sie sind dann halt eben auch einfach doppelt so kräftig und machen halt eben dann auch noch Stereo und hören sich dann entsprechend so an. Also gerade so als Schreibtisch-Setup könnte ich mir tatsächlich ganz gut auch vorstellen, dass man da so mit so zwei kleinen HomePods ganz gut einfach nur so auch ein bisschen was Musik laufen lassen kann und dann Stereo genießen. Dann auch dabei.
Ne? Hattest du denn mit dem HomePod auch mal diese Stereo-Funktion getestet in der Vergangenheit?
Ja, hatte ich damals, als ich den zweiten gekauft hatte, hatte ich das auch mal getestet. Das ist im Prinzip einfach genau dasselbe, ja. Ne, in groß. Also nur die HomePods, die sind halt eben schon so kräftig als Einzelgerät, dass du eigentlich gar keinen Zweierbetrieb brauchst, wenn du jetzt nicht Stereo brauchst.
Okay.
Und dazu kommt dann noch bei den HomePods, dass die sich ja sowieso etwas räumlicher anhören, da die diese akustische, wie nennen sie das nochmal, ne? Diese akustische Anpassung für den Raum machen. Und ja, das hört sich ja richtig räumlich an. Und das ist halt eben auch die schöne Sache von den HomePods. Also gerade wenn du mal ein bisschen was lauter hören willst, dann reicht einer vollkommen aus, um schön Musik hören zu können, weil sich das eben auch schon räumlich anhört. Okay. Dadurch, dass die halt eben ja die Tweeter rundherum haben, können sie das ja so ein bisschen was im Raum verteilen. Den Bass natürlich nicht, aber halt eben dann den Hochtonbereich, und das hört sich halt eben dann auch volumig an. Den Stereo-Modus hatte ich nur relativ kurz mal ausprobiert, halt eben mal einen rechts und einen links vom Fernseher gestellt und das mal mit dem Apple TV damals mal ausprobiert. Klar, bei sowas macht das natürlich Sinn, aber ich wollte die ja damals dann in der Wohnung verteilen und habe es dann natürlich auch sehr schnell gemacht, wegen den hier HomeKit-Fernbedienungen und so weiter. Und deswegen habe ich da also keine jetzt längeren Erfahrungen. Aber deswegen sagte ich ja, ich freue mich jetzt quasi drauf, einen zweiten von den großen HomePods frei zu bekommen, sodass ich den dann im Wohnzimmer dann zusammenbringen kann und dann mal gucken, wie es mit dem Apple TV weitergeht und dann hoffentlich dann auch mal Home Theater ausprobieren kann. Jo. Gut. So. Sascha, jetzt darfst du überleiten.
Das Ganze selber, das ist dein Thema.
Achso, ja, okay, gut. Man hätte mal ins Dokument schauen sollen, bevor man sowas
sagt. Achso, ich dachte, du hast da reingeguckt.
Nee. Ja, ich wollte auch noch eine Sache ganz kurz berichten, was ich bisher noch nicht getestet hatte. Und zwar, ich habe ja hier traditionell jetzt schon seit dem XR im Prinzip und spätestens seit dem 11 Pro, was ich privat dann seit letztem Jahr im Einsatz hatte, hier den Dual-SIM-Betrieb im Einsatz. Also klassischer Use-Case, ich habe eine private Nummer und die Nummer von der Firma im selben Gerät. Ne? Meine private habe ich über eine eSIM eingebunden, da ist das ein bisschen einfacher mit den eSIMs zu handeln und die von der Firma halt eben einfach in den SIM-Karten-Tray gesteckt. Und eine großartige Sache, muss ich an der Stelle dann nochmal sagen, für die Leute, die das vielleicht noch nicht ausprobiert haben, einfach sowas kombinieren zu können, ne? Und dann die Nummer von der Arbeit einfach in demselben Gerät in der Gegend rumtragen zu können. Ich habe jahrzehntelang zwei Geräte dienstlich tragen müssen, weil ich halt eben immer ein Dienstgerät hatte, noch zusätzlich, und gerade dann während dem Alltag, also auch während dem Job, dann damit in der Gegend rumlaufen zu müssen und erreichbar zu sein, ist schon sehr nervig. Ne? Also dann hast du immer beide Hosentaschen voll, ne? Oder hinten ein Gerät in der Tasche, oder du vergisst halt eben dauernd eins mitzunehmen, weil du es nicht in die Hosentasche immer reinknallen möchtest und so, und dann hast du das eine nicht dabei, dann hast du das andere nicht dabei, und dann versuchen sie dich genau anzurufen und dann wird rumgejammert und so. Und das ist alles verschwunden, seitdem jetzt ich so ein Dual-SIM-fähiges Gerät im Einsatz habe. Einfach großartige Erfahrung. Man kann diese SIM-Karten ja auch ausschalten, ja, wenn man nicht erreichbar sein will. Dann schaltet man einfach die zweite SIM-Karte aus und dann ist gut. Ne? Kann man dann später wieder anschalten und ist alles gut. Sollte man natürlich nicht vergessen. Wäre schön, wenn es dafür eine Automatisierung gäbe, das gibt es leider noch nicht, aber ich mache das jetzt nicht regelmäßig. Ich werde aber auch jetzt auch am Wochenende nicht standardmäßig angerufen von den Kollegen hier momentan, beziehungsweise wenn die Kollegen mich anrufen, können sie mich auch privat anrufen, dann ist das alles nicht so schlimm. Wir sind ja alle Kollegen, ne? Deswegen, aber prinzipiell wollte ich also einfach nochmal erstmal eine Lanze brechen für Dual-SIM-Betrieb. Großartige Sache. Und zweitens habe ich das jetzt bei dem iPhone 12 Pro ausprobiert. Nachdem ich jetzt meine Übertragung und den ganzen Kram, ich habe das ja neu aufgesetzt, das Gerät abgeschlossen hatte, habe ich dann auch die Firmen-SIM-Karte übertragen und in dem Sinne also da jetzt auch den Dual-SIM-Betrieb eingeschaltet. Und an der Stelle muss ich sagen, dass das Gerät sich auch im Dual-SIM-Betrieb sehr gut macht. Bei dem 11 Pro hat man schon einen spürbaren Akkuschwund gehabt, wenn man im Dual-SIM-Betrieb ist. Ich kann da jetzt auch keine gute Zahl dran legen, aber es ist schon so, ich würde mal sagen 20% vielleicht. Also gerade wenn man dann viel unterwegs ist natürlich, desto mehr man sich bewegt, desto mehr ist natürlich der Mobilfunk dann irgendwo auch so ein bisschen was am Texten. Aber also es ist schon ein spürbarer Einschnitt in der Akkulaufzeit gewesen, wenn man das anhatte. Aber der Vorteil ist natürlich auch entsprechend gut. Und an der Stelle wollte ich jetzt berichten, dass das bei dem 12 Pro ein ganzes Eckchen besser zu sein scheint. Also wenn ich jetzt eine Zahl dran schreiben sollte, würde ich sagen, 10% kostet mich das, die zweite SIM-Karte laufen zu lassen. Dazu muss man dann nochmal sagen, ich habe zwei unterschiedliche Netze laufen. Ja, also privat O2 und jetzt Telekom von der Firma. Das soll anders sein, wenn das beides dieselben Netze sind. Dann soll der Akkuverbrauch nochmal niedriger sein, da sie dann halt eben nicht auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten müssen die ganze Zeit.
Was habe ich ein Glück.
Tja, also hast du das so im Einsatz? Ja, ne? Dann hast du zweimal Telekom.
Ich habe zweimal Telekom, ja, genau.
Klar. Ja. Privat und also, geschäftlich. Hast du da irgendwie Erfahrungen, die du erzählen kannst, was den Akkuverbrauch angeht? Weil ich das nie aktiv getestet habe so.
Also ich weiß jetzt, ey, ich müsste jetzt mal gucken, wie viel der 12 braucht ohne Dual-SIM. Aber ich habe, da ich immer Dual-SIM jetzt da drin hatte und im Pro auch und in meinem 10S Max, ja doch auch fast die ganze Zeit im Dual-SIM-Betrieb gelaufen bin, kenne ich das fast nicht ohne. Also,
nee. Ja gut.
Ob das jetzt also wirklich deutlich mehr oder besser ist, keine Ahnung.
Ja gut, es ist Hörensagen, aber nur um das gerade erwähnt zu haben. Ja gut, also läuft wie gesagt ganz gut. Den extra Stromverbrauch, wie gesagt, bei dem 12 Pro hält sich auf jeden Fall in Grenzen, was mich sehr, sehr glücklich stimmt, denn das ist halt eben dann das Einzige, wo man sich da ein kleines bisschen Sorgen drum machen könnte. Was ich noch erwähnen wollte, das ist, dass tatsächlich in den Settings, wenn man eine zweite SIM-Karte einrichtet, dann die Einblendung dort in dem Menü auftaucht, dass 5G damit abgeschaltet wird. Das heißt also, es ist tatsächlich wohl so, dass es wohl, also in den Einstellungen taucht das dann an der Stelle dort auf. Ne? Und da steht jetzt auch nicht dabei für den Moment oder so, sondern das klingt schon ziemlich final, so wie das da drin steht. Wir hatten ja ein kleines bisschen drüber spekuliert am Anfang, ob das eine Software-Einschränkung sein könnte oder so. Also so wie das da kommuniziert wird, da steht einfach nur drin, bei zwei SIM-Karten kein 5G. Punkt. Ne? Und das scheint also tatsächlich eine Einschränkung vom Chip zu sein, würde ich jetzt mal tippen, dass vielleicht die Kapazität von dem Chip nicht ausreicht, um zweimal LTE zu machen, beziehungsweise halt eben diesen Dual-SIM-Betrieb. Daten geht ja normalerweise nur über eine der SIM-Karten und dann parallel gleichzeitig noch 5G-Support machen zu können. Ist aber nur eine Hypothese.
Ist natürlich ungünstig, aber hatten wir schon lang und breit diskutiert. Warten wir es mal ab.
Naja. Ja, also ich wollte damit nur sagen, so wie das da steht, ich würde nicht die Hypothese aufstellen, dass sich das noch ändert. Das ist das, worauf ich eigentlich da hinaus wollte an der Stelle. Das klingt ziemlich final. Das hört sich nicht wie temporär können wir da leider kein 5G an, sondern das hört sich an wie geht nicht.
Und unschön. Sehr unschön.
Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn sie zumindest mit einer SIM-Karte einfach hätten dann 5G supporten können. Was da der Hintergrund ist, würde mich jetzt natürlich interessieren, aber werden sie wahrscheinlich auch nicht verraten. So.
Ja. Was sie verraten haben, ist unser nächstes Thema. Aber verraten haben sie es nicht, aber sie haben ja ihre Macs vorgestellt, wo wir schon letztes Mal drüber gesprochen haben, aber jetzt gibt es wenigstens mal die ersten Specs zu dem M1-Chip.
Die Embargos sind ausgelaufen, das kann man vielleicht gerade noch sagen. Ne? Wir sind ja jetzt hier heute am 19. am Aufzeichnen. Die YouTuber haben also jetzt alle schon vor 2 Tagen ihre Geräte ausgepackt und dementsprechend natürlich dann auch Specs laufen lassen.
Genau, also die haben natürlich alle fleißig ihre Benchmarks gemacht und alles Mögliche getestet. Ich glaube zum Teil aber noch nicht mit Release-Versionen, wenn ich das beim einen oder anderen YouTuber richtig verstanden habe, hatten die teilweise noch nicht die macOS Big Sur Release-Version.
Das kann sein, aber ich würde mal davon ausgehen, da das der 17. war, dass das Release-Geräte waren. Die haben die einfach nur ein paar Tage vorher gekriegt. Das heißt, die normale Leute haben ja am 17. auch schon die ersten Auslieferungen bekommen.
Ne? Ja, stimmt.
Also wenn du kein BTO-Gerät gekauft hast, ich habe ja zum Beispiel ein BTO-Gerät gekauft, also mit mehr RAM und mehr SSD, die kommen dann ein bisschen später in der Regel. Bei mir kommt das jetzt am Montag, ist es jetzt gerade angekündigt, 23., um ein Datum dran zu machen. Aber andere Leute haben halt eben ihre Geräte dann schon gekriegt, besonders wenn sie nichts konfiguriert haben. Und letzten Endes also jetzt auch schon manche Leute da schon die Finger dran haben offiziell.
Ja, also was beeindruckend ist, ist natürlich die Leistung. Wie es, also ich muss zugeben, ich habe es nicht erwartet. So dramatisch, sagen wir es mal so.
Also, ja, sag erst mal, worauf du
hin. Ja, also es ist laut Geekbench und anderen Benchmarks ist es schneller als ein 16 Zoll voll ausgestattetes Mac Pro mit i9-Prozessor.
Mhm. Brutal, oder?
Ja, also und wir reden über das MacBook Air.
Das ist eine Hausnummer.
Mhm. Also die passive Geschichte.
Unglaublich, ja. Mit seinem, in Anführungsstrichen, pimmeligen 10 Watt, die der Prozessor da als Zielwert hat. Das ist ein Scherz. Also das ist ja, hätte mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, das ist aus den Sternen gegriffen. Ja, jetzt mal ehrlich, sorry. Also wenn du die Tests dir anguckst, ich hatte jetzt eben noch kurz vor der Aufnahme ein Video von einem YouTuber geguckt, der dann auch mal über den Tag gearbeitet hat und beim MacBook Air, also der sagte, ich habe einen Film gerendert, ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mehrere kleine Cuts gemacht also mehrere Schnitte und exportiert. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Der hatte 13,5 Stunden Akkulaufzeit und da war noch was über. Ne? Also der war noch nicht leer. Ja. Der war nur unter 20% an der Mac. Also unglaublich, also unvorstellbar, wenn ich richtig am MacBook Pro arbeite, ist er halt in 2 Stunden leer. Ne? Ja. Und also absolut unglaublich. Der hat dann auch nochmal sogar das hatte ich vorher dann nicht gesehen. Alle haben natürlich die Geekbench-Sachen gemacht, aber der hat dann auch in der Tat mal Spiele aufgemacht. Und selbst da ist das Ding echt beeindruckend. Also ja, es ist kein Gaming-PC, brauchen wir jetzt nicht hin und her diskutieren. Aber trotzdem ist es im Vergleich von der Performance her lag es bei einer 1050 Ti Nvidia, eine 65 bis 85 Watt Grafikkarte. Und wir reden hier über eine 10 Watt GPU dann.
Waren es 10 oder 15 Watt TDP? Ich habe 15 im Kopf.
Es können auch 15 sein, wie auch immer, auf jeden Fall deutlich weniger. Ja, und also unglaublich was. Und das Ganze war beim Mac Mini natürlich nochmal ein Ticken besser, weil der gekühlt ist.
Ja, aber da gab es ja erstaunliche Erkenntnisse. Und zwar, wenn man so hier die Benchmarks laufen gelassen hat, da hatten ja viele genau dieselben Ergebnisse für das MacBook Air anderen beiden.
Bei den Benchmarks, genau, habe ich das auch überall gesehen, das hat alles gleich geblieben, da sind die Dinge auch nie angegangen, aber beim Spiel wohl machte der Mac Mini mehr Frames. Mhm. Also dauerhaft. Ja, ne? Also wir waren so, der war bei Tomb Raider bei irgendeinem so neuen, ich kenne das jetzt nicht, aber so im Schnitt bei 30 Bildern, ja, das, ich weiß, heute reden alle über 60, 120 und am liebsten wollen sie wahrscheinlich alle 1000 Frames, können trotzdem nur 25 sehen, aber egal. Das ist ja, darum geht es ja irgendwie heute nicht mehr. Ein bisschen so, wer die größere Zahl hat. Aber wie gesagt, unter der Prämisse, dass das der kleine Chip ist. Also, ne, der hatte dann bei Tomb Raider hatte der nur das Menü auf dem 16 Zoll MacBook Pro i9. Und das Ding war am Lüften bis zum geht nicht mehr. Ja, genau. Und der hat noch gar nicht gespielt. Ja. Und bei den anderen war es beim Spielen und die machen gar nichts. Also ich weiß gar nicht, warum die in den MacBook Pro überhaupt einen Lüfter eingebaut haben, ganz ehrlich. Weil den brauchst du eigentlich gar nicht.
Ja, genau. Also das wurde auch zum Beispiel von den Benchmarking-Suits berichtet, dass halt eben bei, also erstmal gerade nochmal zu dem Air, diese thermale Leistungsfähigkeit von dem Chip, bis also der in seine thermale Drosselung reinläuft, die scheint so hoch ausgelegt zu sein, dass die in den Benchmark-Tools, die sie da zum Großteil alle verwendet haben, oft überhaupt nicht zum Tragen gekommen ist. Ne, wie gesagt, jetzt von Spielen vielleicht abgesehen, was ja dann halt eben länger läuft, wurde also dann berichtet, dass man bei den MacBook Airs tatsächlich dieselben Werte rausbekam wie bei dem MacBook Pro 13 Zoll, weil... Also,
nur ganz kurz, bei dem Spiele-Benchmark, da ging auch kein Lüfter an. Und der hat auch bei Tomb Raider, ich habe auch irgend so ein Benchmark-Ding, der hat das zwar auf den niedrigsten Einstellungen, das muss man auch dabei sagen, klar, ne, nicht hier Tomb Raider das Neueste auf volle Einstellung, aber der hat da auch zweimal den Benchmark laufen lassen und da ging nichts an. Das Einzige, was sich unterschieden hat, war die Framerate. Die war wohl beim Mac Mini etwas höher. Ne? Also da ging kein Lüfter an oder sonst was. Der hat auch gesagt, ich habe zweimal den Benchmark laufen lassen, da ist das alte 16 Zoll gestorben.
Ja,
ne? Und da passierte nichts.
Ja, das waren genau die Berichte, worauf ich hinaus wollte. Also während das er gerade mal so anfängt, in sein thermales Limit überhaupt reinzulaufen bei diesen Benchmarking-Suits, die sich so etabliert haben, ist halt eben das 16-Zoll MacBook Pro schon am Schreien gewesen, der vorherige Mac Mini schon am Schreien gewesen, alle lüftertechnisch schon am Schreien gewesen und M1 MacBook Pro hat halt eben noch nicht mal den Lüfter hochgedreht. Während den Specs, ne? Das wurde dann halt eben auch berichtet.
Also wenn ich mir da überlege, ist man nur theoretisch, die könnten dann noch was hochdrehen bei dem Pro und sagen, ja, wir machen mal ein Software-Update und wir drehen da ein bisschen hoch und dann brauchst du auch den Lüfter. Also ich, ganz ehrlich, wenn das der kleine ist, die kleine Grafikeinheit, die kleine Prozessor-Unit, hör mal, was kann das nächste 16 Zoll MacBook Pro? Jetzt mal ganz im Ernst. Genau. Da ist ja, und vor allem, was ich mich dann auch frage, was ist jetzt bei Intel los? Also der eine YouTuber hat dann auch nett gesagt, Intel kriegt zu Recht die Klatsche dafür, dass sie jahrelang gepennt haben und nichts gemacht haben ordentlich. Mhm. Weil erstens hat AMD sie wohl ziemlich eingeholt, da bin ich jetzt nicht so bei, aber das ist wohl so. Also nicht so bei, das heißt, ich habe da keine Ahnung von, habe das nicht so verfolgt, das meine ich damit. Aber scheinbar ist das so. Und dass natürlich Apple jetzt mit dem Armstruktur um die Ecke kommt und also das ist ja wirklich ein in your face, ne? Also das ist ja nur, ich erinnere mich noch dran, wie es hieß, nee, also x86 ist die leistungsstarke Architektur und ARM reicht dafür nicht. Das war mal Intels Aussage, ne? So, und da kommt Apple um die Ecke und sagt, ha, hier.
Ja, man, also Intel hat ja x86 immer als den König eigentlich für alles verkauft. Die wollten auch lange Zeit das als die Mobilchips verkaufen und hatten überhaupt keine Mobileigenschaften. Ne, die waren so schlimm wie die M-Prozessoren damals. Das MacBook hatte doch so einen M-Prozessor. Ja, ja. Ne, das
ist halt eben langsam.
Absolute Leistungskrücke.
Ne, ja, klar, sie mussten einfach so weit runterdrehen, damit das Ding nicht den Akku direkt leer hat. Ne? Da hast du keine Leistung mehr, dann ist er zu warm geworden und so. Also das war eine totale Katastrophe. Mobil kann Intel nicht. Das und Apple zeigt
ja, nur. Also in der Vergangenheit war das ja eine Zeit lang ganz okay gewesen, von der Entwicklung her, was sie gemacht haben. Aber sie sind halt eben ins Hintertreffen gekommen. Ne? Sie haben ihre Architekturbreiten-Shrinks nicht mehr hinbekommen. Sie wollten ja immer alle 2 Jahre in ihren eigenen Fabriken halt eben dann mit der Architekturbreite runtergehen. Das haben sie ja jetzt schon seit Jahren nicht mehr geschafft. Also erstens alle 2 Jahre den Wechsel zu machen und hatten dann auch immer noch massiv Probleme, während dann andere wie TSMC halt eben so spürbar an ihnen vorbeigezogen sind, was diese Themen angeht, also Fertigung. So, und dann musste halt eben jetzt nur noch jemand wie Apple kommen, der auch noch ein ordentliches Design macht und das zusammenbringen mit der Fertigung von TSMC und dann hast du halt eben einfach ein unschlagbares Paket. Ne? Das Krasse daran ist halt eben, wie viel Abstand die da jetzt gerade haben mit dem Einsteiger-Chip.
Ne? So, ja, genau. Also das, gesagt hast. Ich finde auch immer, das muss man echt hervorheben. Wir reden hier über den Kleinen. den absolut leistungsschwächsten Chip, den sie in die Macs bauen werden. Ja, und der ist einfach nur vor allem. Ja,
genau. So. Ein YouTuber sagte es sehr schön, ne, Leute, bedenkt, das ist der schlechteste Apple Silicon Prozessor, der jemals kommen wird.
Sehr schön, ja, das ist eine schöne Zusammenfassung, das stimmt, ja. Mhm. Also, Apple würde das natürlich nie so formulieren, aber ja, im Grunde ist es so, der nächste wird natürlich besser. Aber wenn ich mir überlege, da kommt ein 16 Zoll, ey, wo werden wir da landen? Ja, also das wird ja brachial, also ich hoffe, es wird brachial, weil das ist ja ich bin ja die Zielgruppe vom 16 Zoll MacBook Pro. Allerdings hoffe ich auf mehr Arbeitsspeicher, das sage ich auch im Vorhinein. Das ist auch etwas, was teilweise kritisiert wurde, genau wie die maximal 2 Thunderbolt-Ports.
Ja, aber wo du das gerade sagst, lass uns kurz nochmal über das Thema Speicher sprechen, denn die Reports, die wir jetzt hier über die Performance gesehen haben, die sind ja zu einem Großteil sogar auf den 8 GB Geräten gelaufen, weil das ist das, was Apple wohl an die Reviewer rausgegeben hat. Tatsächlich ist es wohl so, dass diese I/O-Anbindung, ich hatte das ja damals bei dem A14 schon bemerkt, ne? Das iPhone 12 Pro, hatte ich ja gesagt, macht den Eindruck, als wäre der I/O-Bereich von dem Prozessor so viel schneller im Vergleich zu vorher. Ne? Und da das ja dieselbe Architektur ist, ist das wahrscheinlich halt eben auch in den M1 getragen worden. Und genau das hört man jetzt halt eben gerade, dass dieser I/O in Richtung RAM, aber auch in Richtung SSD halt eben so wahnsinnig viel besser geworden ist, dass sogar eine 8 GB Maschine dort im Verhältnis wohl schon so schnell sein soll wie eine, das ist jetzt natürlich Spekulation, ich habe es selber noch nicht gemacht, aber wie eine vorherige 16 GB Maschine oder so, weil halt eben das Swapping und das Paging so schnell sein wird schon in dieser Konstellation, dass das schon viel effizienter ist. Und dann erklärt nämlich dann auch diese, wir hatten ja letztes Mal ausgiebig drüber gesprochen, ne? Das erklärt dann auch, warum sie nur bis 16 GB anbieten. Ne? Klar werden sie irgendwann mehr machen müssen, aber jetzt für den kleinen M-Prozessor, wo es ja auch um dieses Verhältnis Stromsparen und RAM-Größe zum Beispiel eben geht, macht das vollkommen Sinn, wenn die so brutal schnell sind, dass das dann einen Vorteil ergibt, dann ist es ja tatsächlich nicht so dramatisch, wie wir uns das gedacht
haben. Also ja, das lässt sich mal noch rausstellen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Also ich kriege meine 16 GB hier jetzt klar auf dem Intel Mac sehr wohl ins volle Extrem ausgelastet, dass er da völlig ins Paging rennt. Du brauchst ja nur ein paar ordentliche Programme aufhaben. Wir reden jetzt schließlich über Pro-Geräte, wo ich genau das auch erwarte. Und da wäre es schade, ja, wenn Apple da unnötig zurückschraubt. Des Weiteren sind es halt auch die Ports. Es sind halt nur 2 Thunderbolt-Ports. Das ist nicht.
Ja, das nochmal ein anderes. Aber lass es ganz, ganz kurz dabei bleiben. Also, was ich jetzt meine, ist, wenn du ein super schnelles I/O-System hast, also zum RAM und zur SSD die Anbindung, dann ist halt eben das, was macOS mit Speicherdruck angibt. Ja, man sieht das zum Beispiel im Aktivitätsmonitor als Graph angezeigt, wenn man sich den Speicherbereich anschaut. Das ist das, was dann niedriger ist. Ne? Also wenn das System schneller pagen kann, dann ist der Speicherdruck niedriger, weil es ja flexibler ist. Ne? Also Speicherdruck ist quasi so ein Begriff dafür, je voller der RAM ist und je mehr investiert werden muss in das Paging und desto mehr das kostet, das ist ja ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, dann hast du irgendwann ein Problem, wo du sagst, das System ist nicht mehr performant für das, was du machst. Das ist der Standard-Use-Case, einfach mit vielen Anwendungen, wovon einige im Hintergrund sind, wo man dann eben pagen kann. Ich spreche jetzt hier nicht von so Sonder-Use-Cases, in Anführungsstrichen, zum Beispiel von Entwicklern, die einen Bildprozess laufen lassen oder von Leuten, die ein Video rendern lassen oder sowas, wo jetzt der RAM-Bedarf ein ganz anderer ist, weil das ein Prozess ist, der so viel braucht. Da kommen sie nicht drum herum, da können sie das auch nicht schönreden. Und da braucht man auch einfach dann viel RAM. Dafür gibt es ja auch die Maschinen mit dem viel RAM. Ja, oder halt eben auch virtuelle Maschinen und solche Geschichten. Wenn man da mehrere laufen lassen möchte, dann geht das einfach irgendwann nicht mehr mit dem wenigen RAM. Ja, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass dieser kleine Mobilchip, den sie jetzt gerade vorgestellt haben, wenn der so, und das scheint er ja zu sein, so brutal schnelles I/O hat in beide Richtungen, dann erklärt sich da vielleicht auch, warum sie gesagt haben, bei 16 GB machen.
Bei dem Kleinen kann ich das auch verstehen, deswegen, das habe ich auch nur gemeint. Bei dem Großen sollten das aber bitte nicht machen. Das
glaube ich auch nicht.
Wäre schade. Zweite ist halt wirklich diese leider nur zwei Thunderbolt-Ports, finde ich beim 13 Zoll MacBook Pro sehr schade bei dem M1-Modell. Da gehören für mich vier dran beim Pro. Das ist beim 13 Zoll auch so gewesen vorher. Und das ist schade, dass eben... Ne?
Es war ja lange Zeit auch nur zwei Port, beziehungsweise es gab die unterschiedlichen Modelle, das kleinere mit zweien und das große mit vieren.
Aber die
ist nicht immer vier gewesen.
Ja, aber in der letzten Zeit hatten die normalen 13 einmal vier.
Ja, klar. Also, ne? ich
also es ist schon ein Downgrade, was die Ports angeht. Und ich jetzt mal aus meinem Use Case, ich habe immer alle vier belegt. Ich könnte mit zwei nicht arbeiten. Außer ich kaufe mir noch für 300 Euro einen Dock. So. Und das finde ich dann wiederum ungünstig.
Also ich habe ja jetzt hier alles auf USB-C umgestellt und du brauchst natürlich da jetzt keinen 300-Euro-Dock für, sondern für 32 Euro kaufst du dir einen USB-C Vierfach-Hub. Die gibt es ja jetzt mittlerweile tatsächlich immer noch relativ wenige, aber also solange du jetzt nicht irgendwie da Thunderbolt extenden musst, kannst du ja eins dann einfach auf mehrere USB-C aufziehen und da kannst du dann
mehrere Monitore anschließen.
Nein. Also du kannst ja sowieso bei dem M1 nur einen externen Monitor anschließen, deswegen ist das dann vollkommen egal.
Ach so, gut. Deshalb wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, das ist natürlich dann ganz bitter.
Ja, wurde aber auch so angegeben, stand auch in den Textbacks drin. Haben wir, glaube ich, nicht explizit drüber
gesprochen. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen, sonst würde ich es ja wissen. Das ist natürlich ganz schlecht, ja. Okay, dann fällt natürlich jeder M1 für mich raus.
Ja, also es ist im Prinzip tatsächlich sogar ein Downgrade bei verschiedenen Geräten. Das MacBook Pro 13 Zoll hatte ja tatsächlich jetzt in der letzten Zeit zwei externe Monitor supported, 4K, 5K und ein 6K. Sogar
drei externe?
Plus das interne, was dann drei Displays sind. Ne? Und das ist halt eben jetzt zurückgestuft auf ein externes und das interne, also zwei effektiv. Ja, auch an der Stelle würde ich jetzt wieder sagen, das ist wahrscheinlich ein Trade-off. Sie haben halt eben da jetzt den kleinen Chip gemacht.
Ne? Wie gesagt, alles gut. Beim kleinen, warten.
Ich wollte ja nur noch sagen, wo manche Leute auch schon die Hypothese aufgestellt haben, dass das eventuell auch nur das kleine MacBook Pro 13 Zoll Modell sein könnte.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, ist alles gut. Das wollte ich nur auch gerade sagen. Das würde auch erklären, warum das andere noch da ist und auch beim Mac Mini noch ein Intel-Gerät existiert, weil beim Air gibt es kein Intel-Gerät mehr, oder? Vertue ich mich
ganz
gut. Also es würde das ja erklären, dass nur in Anführungsstrichen ein großes 13 Zoll kommt und ein großes 16er. Mhm. Ganz witzig wird es, wenn es ein ganz großes 16er dann noch kommt, mit irgendwie dem ganz großen Prozessor abwarten. Aber dann würde das Ganze natürlich wieder, sagen wir mal, einen Sinn ergeben. Ja? So ist es halt leider für das 13 Zoll. Und ich kenne viele, die ihr 13-Zoll-Gerät lieben, weil es kleiner ist und da die vier Ports definitiv brauchen und auch die externen Monitore und dann jetzt dementsprechend nicht das nehmen werden. Aber wenn sie dann noch ein größeres Gerät bringen, wovon wir jetzt mal einfach ausgehen, weil ansonsten machen diese Intel-Geräte keinen Sinn mehr, weil die sind ja schon langsamer.
Also würde das zumindest erklären, warum sie die weiterverkaufen.
Ja, aber es macht ja so gar keinen Sinn. Die sind einfach nur langsamer. Ja, sie können mehr Bildschirme, das mag ja jetzt sein. Ne? Aber sie sind einfach langsamer.
Sie können mehr Bildschirme, sie haben mehr RAM. Das sind ja genau die Kritikpunkte, die du eben
angesprochen hast. Ja, genau. Aber sie sind halt prozessortechnisch nicht so toll.
Ja, klar. Aber sie sind halt eben, was die Leistungsdaten für den Bedarf nach zwei externen Monitoren oder sowas angeht, halt eben dann immer noch erklärbar. Und das macht sie dann ja auch sinnvoll, dass sie für den Moment weiterverkaufen. Wenn jemand jetzt wirklich ein MacBook Pro 13 Zoll auf der Arbeit mit zwei Monitoren betreiben muss, mit zwei 4K-Monitoren oder sowas, dann kannst du den halt eben dann noch kaufen. Dann hast du dann da eine Wahl.
Also, wie gesagt, dann macht das ja irgendwo Sinn und gehen wir mal davon aus, dass Apple da noch nacharbeitet, beziehungsweise den großen vorstellt und dann auch ein größeres 13er. Dann passt das auch wieder zusammen zu dem, was sie sowieso beim 13er immer hatten.
Genau. Und wie so oft, Apple erzählt halt eben logischerweise nicht vorab, was sie jetzt planen. Und deswegen sieht das jetzt momentan so ein bisschen seltsam und unvollständig aus, was sie da jetzt geliefert haben. Ne? Aber man soll halt eben bedenken, sollte bedenken, dass das nicht das Ende ist. Ne? Ja. Das ist der Anfang. Und der Anfang ist jetzt erstmal der M1 und es wird definitiv mehr kommen. Und wenn die kommen, die den oder die weiteren Prozessoren, dann wird sich das auch erklären.
Denke auch. Also Apple wird den Plan ja kennen. Die werden den Plan sogar bis zum Ende kennen. Wenn sie alles ausgerollt haben, der wird schon feste stehen, da bin ich sicher. Die haben sich schon was dabei gedacht. Alles andere wäre schon sehr komisch. Sind ja keine Politiker. Trotzdem sei gesagt, auch wenn ich mir da jetzt den einen oder anderen Kritikpunkt angebracht habe für die wohl bemerkte extreme Nutzung und dass das für einen Großteil der Leute dicke ausreicht, unglaublich tolle Geräte sind, mit einer super Akkulaufzeit, einer super Tagesperformance. Kauf bitte keine Geräte für eine Anforderung, die ihr wahrscheinlich niemals braucht, von wegen hätte, würde, ich könnte nicht. Fragt euch, braucht ihr das in eurem Setup? Wie oft habt ihr es in der Zeit schon mal gebraucht und wollt ihr das tatsächlich so ausbauen? Braucht man wirklich 3 externe Monitore oder 2? Überlegt euch das, kauft da keine Geräte, nur weil man es theoretisch nicht kann. Das ist völliger Quatsch, gebt da nicht unnötig blödes Geld aus und lasst euch dazu verleiten für etwas, was ich eventuell mal brauche. Es gibt da ja oft diese Ansage von wegen, ja, das kannst du dann aber nicht. Ja, aber das ist immer wie die Einschränkungen, die iOS hat. Man kann ja die Schriftart nicht verändern, die unter den Apps steht. Ja, aber ganz ehrlich, wer will das denn? Hm. Ja, also
Das gilt natürlich immer für Hardware-Anschaffungen. Ne? Also man sollte sich einfach überlegen, ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis zu finden, sollte sich klar werden, was man wirklich braucht, was vielleicht ein bisschen nice to have ist. Ne? Also traditionell habe ich zum Beispiel immer gesagt, ja, ein bisschen mehr RAM schadet nicht. Ne? Dann hast du ein bisschen mehr Kapazität für später. Bisschen größere SSD schadet in der letzten Zeit jetzt hier für uns Softwareentwickler überhaupt nicht. Für andere Leute kann das aber auch total egal sein.
Ne? Genau. Also
bestimmt Leute, die mit 256 GB auch problemlos auskommen. Ja, und genauso gilt das halt eben jetzt auch für die anderen Geräte. Ne? Also wenn ihr jetzt momentan Anforderungen habt, die nicht den Geräten mit dem M1-Prozessor entsprechen, nicht kaufen. Ja, jammert uns nachher bitte nicht die Ohren voll und sagt, ihr seid unglücklich mit den Geräten. Es wird mehr kommen, das ist der Anfang. Ne?
Ja, ja, genau.
Das ist das Wesentliche.
Die Zukunft sagt ganz klar, es geht ja nach oben weiter. Mhm. Gar keine Frage. Aber kauft auch nicht unnötig viel teuren Kram, den ihr am Ende nicht braucht.
Ja, genau. Also so. Ich würde jetzt auch nicht zwingend ein M1-basiertes Gerät sofort kaufen, wenn ich keinen Bedarf danach habe. Ich habe einen gekauft, aber das war sowieso geplant. Man muss jetzt nicht sofort einen kaufen. Apple hat an der Stelle nochmal explizit betont, dass sie auch die Intel-basierten Systeme jetzt für die nächsten Jahre natürlich weiterhin supporten werden, so wie sie das immer gemacht haben mit den Geräten, dass die halt eben 7 Jahre oder sowas mindestens Support bekommen, dann Vintage werden, noch ein bisschen was nachsupportet werden und dann so mit 9 Jahren rausfliegen. Das muss man aber bei anderen Herstellern erstmal bekommen. Dass die Geräte 7 bis 9 Jahre brauchbar bleiben. Und ich habe hier mehrere Geräte, die über 10 Jahre alt sind und auch immer noch laufen.
Also das ist schon eine gute Gerätefamilie und man kann egal was gut kaufen. Kauft es nur passend für eure Anforderungen, das ist immer wichtig.
Genau, richtig. Ja, und ansonsten kann ich an der Stelle dann nur noch mal darauf verweisen, ich werde ja dann nächste Woche das 13 Zoll MacBook Pro kriegen. Ich werde das natürlich mit Freude ausprobieren. Und dann auch darüber berichten, wie sich das dann im Alltag verhält und wie ich mit den 2 Ports zurechtkomme, obwohl ich auch mit Freude 4 benutze. Aber ich habe auch hier entsprechende Dongles, um das zu erweitern, auch schon für den 4-Port-Rechner gehabt. Und deswegen bin ich gespannt, wie es laufen wird und werde mit Freude berichten. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich super heiß darauf bin, ein System zu haben, was nicht dauernd am Pusten ist, sobald ich schon nur meinen externen Monitor dran habe und dann eine Videokonferenz laufen habe.
Ja, ja, das stimmt. Also warten wir mal die Berichte ab.
Genau. Richtig.
Ja, das war es dann auch von der Hardware, glaube ich. Ja, sagen wir mal, es war was erstmal von der Hardware. Kommen wir erstmal zur Software. Apple hat iOS 14.3 rausgebracht und zwar die Beta. Kann sein, dass in der Zeit jetzt schon Beta 1 und 2 kam.
Ja, genau. Mhm. Gestern okay. ist scheinbar die Beta 2 gekommen.
Genau, also relativ schnell Beta 2. Ja, keine gigantischen Sachen. Ein paar HomeKit-Accessories, die neu sind. Weiß einer welche?
Gut. Nee.
Dann gibt es eine neue Suchmaschine, die man einstellen kann. Ecosia. Waren das nicht die, die Bäume pflanzen?
War das richtig? Ehrlich gesagt, ich habe den Namen noch nie gehört.
Ich meine, das sind die, die irgendwie Bäume pflanzen mit den Suchanfragen.
Boah.
Und ja, Cardio Fitness Notification hat es auch irgendwann mal angekündigt. Ja, warten wir mal ab.
Kannst du da irgendwie was zu sagen? Worum ging es da?
Um dein Fitnesslevel, glaube ich.
Fitnesslevel?
Ja, das berechnet ja das iPhone seit iOS 14, ob sich das steigert oder verringert. Und ich meine, da sagt er dir irgendwie jetzt was zu. Müsste ich aber auch nochmal, ehrlich gesagt, nachlesen. Mhm. Genauer. Ja, AirTag-Hinweise. Also, natürlich gibt es Hinweise auf AirTag. Die dürfen ja irgendwie im Moment zu nichts fehlen, weil sie wurden ja immer noch nicht vorgestellt. Ihr merkt, ich freue mich. Und ja, es gibt auch da wieder Hinweise. Die kommen bald und es gibt eine eigene Section. Und brauchen wir nicht alles wieder durchkauen. Und, ja, also es gibt ein neues. Wie schon vorher irgendwo in der früheren Version von iOS, ich glaube, die damals geleakt wurde, von iOS 14, gibt es halt eine Section, wo dann diese Finder-Elemente angezeigt werden, diese Tracking-Elements.
Wo meinst du?
In der Wo-App. Wo mhm. ist?
Ja,
okay. Da ist das drin.
Ein extra Tab war das,
genau. glaube ich. Ne?
Ja.
Mhm. Genau. Auch für externe wohl. Nicht nur für Apple, sondern auch für externe Tracking-Elemente.
Mhm. Ja, das wurde ja. schon häufiger gerüchtet. Das ist jetzt wieder gesichtet worden in der genau. 14.3 Beta. Das würde natürlich dann darauf hinweisen, dass es jetzt dann wohl scheinbar tatsächlich geplant ist. Könnte aber auch einfach nur heißen, dass es einfach mal wieder mal reingerutscht ist und bald wieder rausfliegt.
Ich mache da keine Theorie mehr. Solange die Dinger nicht kommen, sind die für mich tot. Also solange AirTags nicht da sind, ist das für mich wie AirPower. Die kommen nicht.
Mhm.
Und dann ist gut. So. Ansonsten auch ein ewig haltendes Gerücht. Die AirPods Studio, gab es ein Bild zu.
Ja, ein Icon ist jetzt drin.
Ja, ein Icon. Mhm. So. Also auch die scheint Apple in der Planung zu haben, zumindest.
Ja, das wissen wir genauso, ne?
Ja. ja, und ansonsten das wohl Interessanteste eigentlich ist, Apple hat Apple Pro RAW mit eingebaut jetzt, die Unterstützung in 14.3. Also auch das wird uns demnächst dann begleiten. Noch nicht? Hat es irgendwer installiert?
Ja, ich habe es weiterhin auf einem Gerät laufen, die Beta-Schiene, aber hatte jetzt leider nicht viel Gelegenheit,
okay.
mich damit zu beschäftigen.
Ich glaube, die Pro-RAW-Sache gibt es auch nur auf den 12ern.
Ja, das müsste ich ja dann da sehen. Das würde ich dann auch mal ausprobieren, aber das kam jetzt zu schnell mit zu wenig Zeit.
Ich warte, bis das fertig ist, diesmal, glaube ich,
gut.
Also, wenn ich es schaffe.
Ich habe zumindest einen Screenshot gesehen, dass es jetzt ab der Beta 2, die ich noch nicht mal installieren konnte bisher, jetzt auch schon in der Apple Photos App dann eben die Möglichkeit zum RAW-Aufzeichnen geben soll, was faszinierend ist, weil bisher hatten sie das da nicht drin. In dem Sinne werde ich das bestimmt sehen, wenn ich das jetzt installiert habe.
Ja, das war es auch schon mit iOS 14. Es gab, bevor jetzt irgendwer sich wundert, ja, es gibt auch WatchOS 7.2 und haben wir aber keine Infos zu, deswegen sagen wir da jetzt auch nicht viel zu.
Ja, genauso ist Big Sur 11.1
Beta. Genau, die ist auch schon da. Mhm. Ja, habe ich aber auch keine Infos zu. Habe ich nicht installiert, weiß auch nicht, was sich geändert hat.
Ja, ich habe sie noch nicht installiert, aber ich habe auch keinerlei Aussage, wie so oft leider. Ne? Also das ist immer nur so ein klassisches Ding, dass man sagen kann, hey, es gibt Updates, ist noch nicht ganz klar. Ich habe noch keinerlei wesentliche Änderungen gesehen.
Ansonsten, weil wir noch nicht so viele Überraschungen hatten und noch nicht genug Apple-Events dieses Jahr, wurde jetzt prognostiziert, es kommt noch eine Winterüberraschung von Apple. Ja, mehr war das auch nicht. Da wurde nur gesagt, es kommt noch ein Winter-Surprise.
Ja, das ist unser ja, aller.
Das ist ein AirTag, was unter dem Weihnachtsbaum liegt.
Ja, genau.
Wie kannst du dann aufhängen, anstatt Christbaumkugeln?
Ja, pass auf, da kommen wir jetzt zu. Also unser allerliebster Twitter-Account Love to Dream, wir haben ihn ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, er orakelt gerne Dinge aus der Apple-Welt, die er hat erstaunlich oft Stimmen, deswegen ne, landet er hier immer wieder bei uns in der Gerüchteküche, die hier zum Glück jetzt relativ klein ist. Momentan, vielleicht um das gerade noch davor zu schieben, natürlich sprießen jetzt die Gerüchte ins Kraut. Ne? Ich weiß nicht, wie viele iPhone 13 Gerüchte wir jetzt nicht erwähnt haben, weil das alles nur Bollocks ist, weil ein ganzes Jahr hin und es weiß sowieso keiner, ob das überhaupt alles eine Aussagekraft hat oder so. Und außerdem interessiert das momentan eigentlich noch niemanden, weil sowieso gerade alle erst die iPhone 12 am bekommen sind. Nur deswegen sparen wir uns das hier jetzt momentan. Das werden wir dann vielleicht im Januar, Februar mal so ein Gerüchte-Roundup machen, wenn dann die Gerüchtelage wieder ein bisschen langsamer ist. Aber nur das gerade zur Vorwarnung. Also da kommt einfach viel Zeug rein, was aber auch vorher alles schon
Gerüchte wurde. Gerüchte, wie gesagt, das eine ist da, dann reden sie schon über das nächste. Das ist,
ja, wie immer. Das ist
eigentlich ist das eine ja noch gar nicht richtig da.
Bei vielen Leuten, vergessen. Ja.
Genau. Also wollen wir mal nicht von unserem Luxus auf andere schließen.
Ja, genau. Also nochmal zurück darauf. Also Love to Dream hat mal wieder mit so einer kryptisch kurzen Twitter-Mitteilung dort halt eben eine anstehende Winterüberraschung von Apple angekündigt, ohne Details natürlich. Und dann schossen natürlich dann wieder die Gerüchtereien ins Kraut, was das denn jetzt noch sein könnte. Und am nächsten dran liegen natürlich die Sachen, die wir jetzt noch erwarten, dass sie kommen könnten oder sollten. Und das wäre natürlich einmal die AirTags und andererseits das Apple TV Update. Was
also ich wär nicht traurig, wenn, dann ist es endlich rum. Aber naja.
Ja.
Abwarten.
So, und wo wir jetzt schon bei den AirTags waren, da ist noch ein ganz, ganz seltsames Foto aufgetaucht von etwas, was kolportiert wird, könnte ein AirTag Keyring sein. Also im Prinzip so ein Ring, wo dann hier Apples schöner Spruch hier Made in Cupertino draufsteht und was halt eben aussieht wie so ein etwas dickerer Schlüsselring. Also,
aber meinst du nicht der Anhänger, der mit auf dem Bild ist? Ist das Elementare?
Ja, also und dann da dran ist der, also das, ja, ich wollte es gerade beschreiben. Und da dran hängt dann so ein.
Ich hab dachte, du wolltest das jetzt so beschreiben, als wenn der Ring das Element ist.
Ja, das,
also das sah mir nach einem normalen Schlüsselring aus, wo sie halt ihren Apple-Kram reingeschrieben haben, was typisch ist. Aber ich denke mal, dieses Lederding, was da dran hängt, das wird dann die Hardware, also, nenne ich es jetzt mal.
So ein ganz normaler Schlüsselring ist es auch wieder nicht. Dann wäre es ja wahrscheinlich.
Es ist halt ein bisschen so ein breiterer, aber
ja, genau.
Aber meinem Schlüsselbund vom FC, der ist auch so breit. Und da ist nichts drin.
Okay. Die kannte ich so gar nicht, deswegen habe ich doch, das doch. Jetzt betonen wollen. Aber okay, da ist halt eben dem Sehen nach irgendwie dann so ein Lederfläppchen dran und da ist auch irgendwas dann ausgegraut. Da scheint also auch nochmal irgendwas drauf zu stehen, was sie nicht zeigen wollten. Also es könnte sein, dass irgendwie ein Schlüsselanhänger AirTag.
Ja, was ja auch Sinn macht, da wurde ja ständig von Schlüsselverlust gefaselt. Ich weiß zwar nicht, wie oft die Leute ihre Schlüssel verlieren, aber scheinbar sehr, sehr oft. Und ja.
Ja, genau. Ja gut, also so wie du auch schon gesagt hast, ich wünsche mir eigentlich nur noch, dass der Scheiß einfach langsam mal kommt, weil die Gerüchterei echt mir langsam auf den Keks geht.
Also wenn das nächste Event kommt und die kommen nicht, dann werde ich Tim Cook eine E-Mail schreiben.
Ja,
nee, ist wirklich, dann mache ich das wirklich, da schreibe ich immer mal, so langsam geht mir so auf den Wecker. Lass sie weg. So.
Genau.
Von Verlusten irgendwo. Von Schlüsselverlusten.
Ein herber Verlust.
Ja, genau. Von Schlüsselverlusten zum Verlust des X von Final Cut. Und zwar Final Cut heißt nicht mehr Final Cut X10, wie auch immer ihr das so genannt habt. Mhm. Das heißt jetzt nur noch Final Cut bei den M1-Systemen.
Ja, interessanter. Eine interessante Namensänderung, so im Sinne von, dass sie sich da jetzt entscheiden, irgendwie bei der Prozessoränderung eine Namensänderung von der
Software zu machen. Ich finde es gar nicht verkehrt, weil dieses X für Version 10 finde ich insofern irgendwo überholt, weil sie Versionen ja über den App Store regeln und man das nicht mehr so fett dran schreiben muss, sondern wie bei jeder App oder bei den meisten Apps steht da ja keine große Versionsnummer dran. Und finde ich jetzt nicht verkehrt.
Also das ist ja damals 10 genannt worden, weil es halt eben der Nachfolger von Final Cut 9 war.
Ja, ja.
War das Version 9 vorher? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, ich meine, es war Version 9. Und dann sind sie halt eben da auf 10 gegangen, um da halt eben diese neue Version, die ja komplett neu geschrieben war, dann halt eben namentlich davon zu differenzieren. Und jetzt, wo es für den M1 halt eben die alte Version nicht mehr gibt, klar, könnte man jetzt im Prinzip natürlich sagen, okay, nehmen sie das 10 weg. Dass sie dann aber dann nur bei den M1-Geräten von der Softwareversion her wegnehmen, das ist dann auch wieder so eine Sache, das ist ja dieselbe Software. Ne? Aber ja gut, wie auch immer man das sehen möchte. Letzten Endes keine große Sache.
Ne? Nö. Also, ja, also wie gesagt, man hat nicht riesig was verloren und ja.
Der finale Cut.
Der finale Cut bei Final Cut. Ja, das, das ja, passt ja ganz gut. Also, wie gesagt, sie haben auch das X jetzt beim Betriebssystem nicht mehr und dann da auch, ja, da ist es zu 11 geworden. Weiß ich gar nicht, die haben sie wahrscheinlich bei Final Cut nicht auf 11 erhöht. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber, ja, wie gesagt, ist ja nur ein Name.
Okay, gut, wir halten uns schon viel zu lange daran auf. Noch gerade zwei, drei Kleinigkeiten, die vielleicht gerade einfach nur erwähnenswert sind. Und zwar, wir hatten seit der Veröffentlichung von iOS 14 oder der Ankündigung zur WWDC von iOS 14 darüber gesprochen, dass Apple ein Übersetzungsfeature angekündigt hat, hatten das aber nicht finden können. Erinnert ihr euch noch dran? Sie hatten nämlich gesagt, dass sie das erst irgendwann später einschalten werden. Das ist jetzt eingeschaltet worden. Ne? Wir haben das jetzt alle gesehen, oder? Wir hatten alle ausprobiert eben. Und zwar bei, zumindest im Safari findet man jetzt unter iOS genauso wie auf dem Mac, zumindest unter Big Sur habe ich das jetzt nachgeguckt, sieht man jetzt dieses Übersetzungsfeature angezeigt und man kann halt eben einfach draufklicken, kann die Sprache auswählen, in die man übersetzt haben möchte und dann sieht man das einfach 1:1 im Browser dann übersetzt. Genau. Natürlich nicht die Bilder, das hat uns gleich ein kleines bisschen was irritiert, als wir es getestet haben. Das ist aber auch anzunehmen gewesen.
Steht aber auch noch Beta dran. Also.
Ja, genau. Also das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun. Ich rechne nicht damit, dass sie die Bilder übersetzen. Das ist dann
nee, Quatsch, nein, damit hat das nichts zu tun. Aber es steht allgemein noch Beta dran, also falls noch Fehler auftreten sollten.
Ja, genau. Noch ein kleines Thema, was ich zumindest erwähnen wollte, war, dass jetzt nach langer Pause, lange Zeit wurde ja jetzt nicht viel von den Virtual Machine App-Herstellern irgendwie zu der M1-Unterstützung gesagt. Jetzt wurde von Parallels und VMware, auch wenn sie dann zum Veröffentlichungszeitpunkt nicht fertig gewesen sind, zumindest bestätigt, dass sie dran arbeiten. Sie würden aber noch ein bisschen brauchen, haben beide gesagt. Ist aber jetzt zumindest an der Stelle dann so, dass man jetzt eine offizielle Aussage bekommen hat von den Anbietern. Es wird also an Unterstützung gearbeitet und es wird entsprechend Support geben. Es wird nur noch ein bisschen dauern. Das war vielleicht auch anzunehmen, weil das ja dann doch eine ganz andere Architektur mit einer ganz anderen Virtualisierungshardware ist. Das nur noch gerade erwähnt, weil da gab es ja auch die Spekulationen, ob es eventuell überhaupt keine Virtualisierungssoftware geben wird. Aber das hatte Apple ja eigentlich auch schon gesagt, dass die Hardware drin sein wird. Deswegen nur noch mal diese Bestätigung. Dann noch ein ganz kleines Ding kurz nachgereicht. Wir hatten letztes Mal über den MagSafe Duo gesprochen mit der Hypothese, dass der wahrscheinlich limitiert sein wird, weil er ja nur standardmäßig zumindest mit einem 20 Watt Netzteil eingesetzt wird, zumindest laut der Empfehlung von Apple. Und dann würde das ja nicht passen, dass der normale MagSafe Puck dann 15 Watt liefern kann mit dem 20 Watt Netzteil, wenn dasselbe 20 Watt Netzteil dann hier für das Duo auch verwendet wird. Und da haben wir jetzt gesehen, dass Apple tatsächlich angibt, mit dem 20 Watt Netzteil kann der MagSafe Teil dann nur 11 Watt liefern. So haben sie das jetzt angegeben. Letzten Endes aber an dieser Stelle jetzt interessanterweise der Punkt, dass wir dass sie dabei geschrieben haben, dass andere Netzteile dann mehr liefern können mit einem 27 Watt fähigen USB-C Netzteil, so steht das jetzt in den Specs drin, soll man dann 14 Watt über den MagSafe Puck bekommen, was natürlich irgendwie ein bisschen was irritierend ist. Ja? Wo ist das eine Watt hin?
Hä? Ja, ich glaube, da ging es um auch Hitzeentwicklung und das technische Design irgendwie von dem Ding, was sie da gemacht haben, dass das irgendwie nicht geht. Aber es ist schon spaßig, dass sie da einen 27 Watt Adapter voraussetzen. Wie gesagt, es war eigentlich klar, dass man es mit dem 20er nicht schafft, weil man ja schon zur vollen Leistung auf MagSafe dann schon die 20 Watt brauchte. Ja, jetzt braucht man halt noch einen 27er dafür. Frage ist jetzt immer, braucht man die 3 Watt oder nicht? Und oder 4, natürlich. Wie tragisch ist das jetzt? Das hatten wir aber schon letztes Mal auch diskutiert. Mhm. Trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen strange, was Apple da macht. Also ich bin immer noch der Meinung, man fährt, wenn man nicht viel unterwegs ist, besser mit dem Belkin-Ding, was Apple auch gezeigt hatte. Mhm. Jetzt haben die zwar auch nicht gesagt, wir laden mit vollen 15 Watt, aber ich bin mir sicher, da kriegst du für die 150 Euro auch ein Netzteil mit bei. Das ist ja bei dem Apple-Ding nicht mit dabei.
Ja. Ne?
So, und das kostet ja auch fast 150. Und Belkin kostet auch 150. Kannst 3 Geräte laden.
Aber jetzt stell dir schon vor, du möchtest jetzt dann, wenn du jetzt dann ein Netzteil dafür kaufen würdest, würdest du dann schon ein stärkeres kaufen wollen. Also das 20 Watt ist ja dann eher nicht zu empfehlen. Das heißt, man würde dann ja wahrscheinlich, wenn man jetzt bei Apple bleiben würde, dann das kleinste Mac-Notebook-Netzteil nehmen. Das wäre ja dann 45 Watt, glaube ich. Ne? Das müsste das dann liefern können. Ich meine, 45 Watt kommt mit den...
30er für das MacBook?
Das MacBook ist aber ja eingestellt. Ich weiß nicht, ob sie die noch verkaufen. Und das nächstgrößte wäre dann 45. Ansonsten 30, genau. Aber entweder dann das 30 Watt oder 45 Watt von den MacBook Airs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wären dann die nächsten und die, ich habe jetzt gerade die Preise nicht im Kopf, aber das ist ja dann nochmal deutlich teurer das Kabel ist dann doch bei dem MagSafe Duo, glaube ich, dabei. Sonst hätte man das Kabel nämlich auch noch kaufen müssen.
Sie haben einen 30 Watt USB-C Adapter.
Ja, klar. Okay,
dann für das neue MacBook Air.
30 Watt hat das jetzt nur noch.
Steht, er ist zwar kompatibel mit allen USB-C-fähigen Geräten, Apple empfiehlt jedoch, ihn mit dem 13-Zoll MacBook Air mit Retina-Display zu verwenden.
Ah, sehr schön. Dann sind sie jetzt auf 30 Watt runter. Sehr schön. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber war schon fast irgendwie ein bisschen anzunehmen, dass die kleinere Netzteile brauchen.
Was jetzt im Lieferumfang von dem Ding ist, weiß ich nicht. Bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch verspreche, sage ich jetzt mal, versuche ich es mal gerade noch schnell rauszufinden. Irgendwo steht ja immer hier der Lieferumfang. Man könnte ja dann nachts sein. Ja, das 30 Watt ist dabei. So, jetzt haben wir uns das geklärt. Und ein 2 Meter USB-C-Kabel, damit das aus. Und das MacBook Air, das bekommt man auch.
Wahnsinn.
Im Lieferumfang. Also das alles ist mit dabei. Aber man kann also quasi, wenn man abends sein MacBook nicht lädt, kann man das da einstecken. Aber das ist ja dann auch immer wie so eine Rumstecker. Wobei, es ist auch wieder für mich ist dieses Ding nur für Reisende gemacht. Ne? Wie gesagt, für stationär fest ist das einfach gar nichts. In meinen Augen, ist ja nur meine Geschmackssache, hatten wir ja schon. Aber dafür ist das vielleicht dann gar nicht schlimm. Dann nimmst du dein USB-C-Netzteil von deinem MacBook Air, was du vielleicht nachts eher nicht brauchst, und steckst das ein. Außerdem muss es nachts laden, weil du den ganzen Tag damit gearbeitet hast. Dann
brauchst du schon wieder ein zweites.
Da können wir mal andere USB-C-Netzteile empfehlen. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Da gibt es ja 2 USB-Ports. Der Daniel ist dann ein sehr großer Experte, deswegen.
Da müssen wir mal einmal ein bisschen ausgiebiger drüber sprechen.
Ja. Genau. Ansonsten, was wir letztes Mal total vergessen haben, ist also das haben wir jetzt zum Rausschmeißer gemacht. Das ist eigentlich total schade, dass wir das vergessen haben. Und zwar bei der letzten Mac-Vorstellung war Mr. PC wieder da.
Der gute alte John Hodgman, der in den 2000ern waren diese, nach der Intel Transition, also so ab 2007 liefen die, glaube ich, genau. Also hier, I'm a Mac, I'm a PC. Wie heißt der andere Kerl nochmal, der da damals mit dabei war? McFarrell
oder so?
Nee, das war. Uiuiui. Aber Ja gut, also er war sowieso nicht dabei. Also der Mac war nicht dabei, aber der PC ist wieder passiert, kann man quasi sagen. Und das war dann das echte One More Thing von der Veranstaltung, dass sie eigentlich schon zu einem weißen Bildschirm gefadet waren und dann kam Mr. PC.
Also Justin Long.
Justin Long, danke schön, ja.
Matt Farrell hieß der in Stirb langsam 4.0, deswegen hatte ich das im Kopf.
Ja, richtig, genau. Ja,
das, Hab ich nämlich letztens noch erst geguckt.
Ah, ja. Sehr gut,
ja. Aber ja, der war leider nicht dabei. Vielleicht beim nächsten Mal, bei der nächsten
genau. Transition. Ja, aber großartig. Also ich habe erstmal mit offenem Mund da gesessen, konnte nicht glauben, ihn wiederzusehen und dann auch noch zu erkennen, dass er sich ja eigentlich gar nicht verändert hat im Laufe der Zeit. Er sieht einfach immer noch so aus wie damals.
Das stimmt, ja.
Ja,
großartig. Also war sau cool, dass er wieder da war.
Ja, und natürlich hat er sich stilgerecht über die neuen Geräte aufgeregt und gesagt, wie unsinnig das ist, so einen ordentlichen Akku zu haben und so viel Energieeffizienz und sowas. Großartig. Also lohnt sich zu gucken, auch wenn ihr die Veranstaltung nicht geschaut habt, schaut euch zumindest mal den Clip am Ende an. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja definitiv.
Ja, gut. Dann sind wir, glaube ich, auch am Ende für heute, ne? Oder habt ihr noch was?
Nee.
Ja, nichts weiter zu erzählen. Wir warten jetzt noch auf die Dinge, die da kommen, werden die ein oder andere also einmal das. Ich dachte eigentlich jetzt eher an die Auslieferung meines
MacBook
Pros. Okay, ja. Wir werden viel Zeug ausprobieren, werden also da auch noch Erfahrungen nachreichen und hoffentlich da noch das ein oder andere berichten können. Und ansonsten geht ja jetzt langsam die Weihnachts-Shopping-Season los, wird auch gespannt in diesem Jahr, ob wir überhaupt mal wieder rausgelassen werden in der Zeit. Ne?
Warten wir mal.
Leider.
Genau. Also es ist ja, der Großteil ist ja offen, nicht vergessen.
Ja, genau. Also klar, man kann ja einkaufen gehen, genau. Also prinzipiell kein Thema. Man sollte natürlich vorsichtig sein. Ne? Be safe, trag bitte Maske. Ist das sowieso an vielen Stellen jetzt vorgeschrieben. Schützt euch und schaut, dass wir zumindest das Weihnachtsfest über die Runde bekommen, ohne dass ja alle krank sind. Und ansonsten viel Freude in der Shopping Frenzy, die jetzt bald losgeht. Und wir hören uns ja nicht zum letzten Mal, das hört sich jetzt so an. Geht ja jetzt halt eben los. In diesem Sinne machen wir heute die Tür zu, sagen danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wie üblich sollten wir vielleicht gerade noch mal einmal ganz kurz erwähnen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, also auch in der Videoversion, wir haben ja ab und an immer wieder mal was gezeigt für die Leute, die den Podcast gehört haben, die Audioversion vom Podcast gehört haben, dass es also auch die Videoversion davon auf YouTube gibt. Wenn wir Sachen zeigen, könnt ihr das also da entsprechend nachschauen und dort auch gerne komplett gucken. Lasst doch gerne ein Like da, ja, da könnten wir noch den ein oder anderen mal gebrauchen oder vielleicht noch ein Abo, wer Interesse daran hat, würden wir uns natürlich freuen. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Ciao.
Ja, das habe ich euch abgehängt, ne? Ciao.